Shh, just quiet quickly, please.
Mas já esperamos o efeito. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбеги. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2-6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
So, Herrschaften, die Big Show 724, Sportradio 360, immer noch aus Nordamerika, die US of A. Es wird schon langsam lang, aber ja, jetzt sind die US Open, jetzt heißt es arbeiten. Gearbeitet haben auch viele von euch am Bracket nach der ersten Runde. Unfassbare Szenen, Sören führt ganz klar mit 51 Punkten. Ich hoffe, ich habe alle informiert, die teilgenommen haben. Unser heutiges Programm ist ein Mix aus Vorortaufnahme und fernmündlichem. Und wir beginnen wie alle zwei Wochen mit Sven Heist zur Premier League und allem, was sich in England tut. Dann geht's in das National Tennis Center. Tim Brockmeier von der ARD. Manche kennen ihn, hoffentlich viele kennen ihn aus dem Radio. Und Tim ist hier für ARD Radio und gemeinsam mit Heiko sprechen wir weiter über die Bundesliga, mit Heiko Ulderb wohlgemerkt. Dann drittes Segment, geht's ein bisschen um die Arbeitsbedingungen der Journalisten generell, kann man sich anhören, ist sehr unterhaltsam. Natürlich immer, wenn Heiko dabei ist, sehr unterhaltsam und Tim hat auch ein paar lässige Anekdoten zu erzählen. Part 4. Ja, Heiko und ich waren bei den New York Mets gegen die Philadelphia Phillies und bei den Phillies spielt ja Max Kepler aus Deutschland. Und Heiko hat das in die Wege geleitet, dass ich dort auch akkreditiert werde. Und ich konnte mit Max sprechen, was soll ich sagen? Hat mich sehr gefreut und ist ein sehr nettes Gespräch geworden. Und natürlich auch die Erfahrung, in diesem, so einem Clubhouse mal zu sein und dann auch auf dem Feld unten im City Field gestanden zu sein. Herrlich. Dann weiter nach Finnland zu Dre Vogt. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat das erste Spiel gewonnen gegen Montenegro. Ganz klar, mit 30 waren es am Ende dann, glaube ich. Also ist gut losgegangen, aber war auch nicht anders zu erwarten. Part 6. Die NFL, es dauert noch ab heute eine Woche, dann geht's los mit den Phillies, die spielen gegen Dallas, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Andreas Renner und Christian Schimmel schauen schon mal voraus, besprechen aber auch einen Jungen, der nicht mehr dabei ist. So, Part 7, Motorsport, großer Teil, ein Teil heute mit Stefan Ehlen und mit Stefan The Voice. Dann nochmal fernmündlich Sebastian Kaiser an meiner Seite. Im Media Garden haben wir ganz spät am Mittwoch noch Christoph Leuchtenberg angerufen, um über den Radsport zu sprechen. Part 9, The Remains of the Week. Und hinten raus eine wirklich wunderbare Tennisrunde mit dem Davis Cup Chef Michael Kohlmann, mit dem ATP Coach Jan De Witt und mit Paul Häuser von Sky. Also, das ist es und ich befinde es für gut. Los geht's. Herrschaften, so geht's also los, die Big Show 724 und das ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass wir alle zwei Wochen uns mal entweder in New York City melden oder aus New York City in jedem Fall, aber auch vielleicht manchmal in London, in jedem Fall aber bei Sven Heist. Grüß dich, Sven.
Hallo Jens, ich habe zu danken, dass ich mit New York telefonieren darf.
Es werden heute immer wieder Referenzen kommen an eben diese jene US Open und Sven, gestern ist... Oder vorgestern war es schon, ist ein
Mann im besten Alter, ich würde es aber sagen, ein bisschen jünger als ich, hier angekommen. Unfassbar witziger Kerl, also wirklich Dave. Und Dave ist reingekommen mit einem Liverpool-Trikot schon. Und wir kommen natürlich sofort zum Reden und er liebt Jürgen Klopp und Florian Wirtz und alles toll. Und wir sprechen drüber die Neuzugänge. Aber, und ich weiß nicht, ob es eine Suggestivfrage ist. Es ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage. Ist nicht das Fantastische, so viel es auch am Fußball zu kritisieren geht, aber ist nicht ein fantastischer Aspekt dieser Sportart, dass es dann ein 16-Jähriger ist, von dem ich noch nie was davor gehört habe, der für die schönsten Schlagzeilen sorgt?
Ist es nicht das Schöne, Jens, dass dieser 16-Jährige diejenigen mit dem gesetzten Alter in New York zusammenbringt? Das ist doch die Schönheit dieses wunderbaren Spiels, dass für jeden etwas dabei ist, von den ganz Jungen bis zu den Älteren unter uns. Ich glaube, dass es der Trend momentan in der Premier League ist. Ein bisschen Jugendwahn, habe ich so den Eindruck. Denn vor einer Woche haben wir über den 15-jährigen Max Domen vom FC Arsenal gesprochen. Ich habe mich gerade eben nicht vertan. Der war 15, Max Domen. Und jetzt reden wir über den 16-jährigen Rio Ngumo. Respekt an diese Jungs und ich glaube vor allem auch Respekt an die Trainer und die Akademien, denn Arne Slot hat da ja nicht in der Nachspielzeit den eingewechselt mit 16 Jahren, um sich da selber irgendwie zu experimentieren und zu zeigen, welches Risiko er bereit ist zu gehen, sondern er hat ihn voller Überzeugung eingewechselt, dass es in dem Moment ein letzter Impuls an sein Team ist, sich nicht da hinten das 2-3 abzuholen, sondern vielleicht sogar das 3-2 zu schießen. Und da zeigt sich halt die Klasse dieser jungen Spieler, dass sie so überzeugend auftreten, dass die Trainer ihnen dann in so einer prekären Situation das Vertrauen schenken. Wir reden da nicht über ein League Cup Spiel, zweite Runde bei einem Viertligisten, weil da kann von mir aus jeder mitspielen, egal ob er 10 Jahre alt ist oder 60 Jahre alt. Da sind die bei Liverpool zu gut, da kriegst du ein bisschen mit und im Zweifel schießt du auch ein Tor, wenn der Ball gut fällt. Aber in einem Premier League Spiel auswärts bei Newcastle United, Spielstand 2-2, nachdem eine 2-0 Führung verspielt worden ist, das spricht Bände. Das ist der Moment, wo es eigentlich darum geht, dass da jemand auf der Bank sitzt, wo ein Trainer sagt, mir ist es egal, ob der 16 ist, der ist so gut, dass der in so einem Spiel ein Zeichen setzen kann. Und wie der dann den Ball da reinschießt, nochmal, den kann man von der Position aus reinschießen, klar. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das ist das Besondere. Der war nicht irgendwie zufällig versprungen oder der Torwart kam nicht mehr hin, sondern mit dieser Coolness, den direkt zu nehmen, in dieser Drucksituation, und dann dreht er sich da in das Eck. So wie dieser Ball geschlänzt worden ist, hat das Gefühl, das ist wie die Planeten auf einer vorgegebenen Laufbahn. Unglaubliches Tor, und das hat natürlich dann dieses Premier League-Debüt von Rio Ngumo gekrönt.
Jetzt bin ich, obwohl ich jetzt hier relativ viele Kilometer weit entfernt bin, immer noch geografisch den Bayern am nächsten. Und wir kommen gleich wieder zurück zur Premier League. Aber ist es das, was vielleicht Vincent Kompany, Lennart Karl, den ich noch nie live kicken gesehen habe, auch zugestehen sollte aus deiner Sicht? Ist Vincent Kompany in deiner Erfahrung so ein Trainer? Ich hatte ja nicht den Eindruck, dass er unbedingt ein Förderer der ganz, ganz Jungen war in seinem ersten Jahr. Und ich weiß, das ist auch ein Off-Thema, aber was sagt es über dich aus, nicht über dich, aber was sagt es über die Bayern und über Paul Wanner aus, dass sie eben jemanden wie Paul Wanner, der seit Jahren als großes Talent gilt, der in Elversberg gespielt hat und unter anderem, ja, dass der eben bei Bayern jetzt kein Licht sieht und abgegeben wird, wenn ich es richtig gesehen habe, natürlich zu einem guten Verein nach Eindhoven, aber eben nicht bei den Bayern Fuß fassen kann. Ich weiß wieder 15 Fragen in einem Mal, aber Lennart Karl bei den Bayern, das wäre so mein Stichwort.
Das ist ja absolut berechtigt, dass du das ansprichst. Ich glaube, wir sind beide nicht dabei, weder ein Training von Liverpool noch ein Training von Bayern, sodass wir jetzt in allerletzter Konsequenz die beiden Spieler und deren Qualitäten vergleichen können. Aber prinzipiell, glaube ich, kann man sich aus der Distanz schon die Frage stellen, warum der FC Bayern in einer Position in der Bundesliga, die so dominant ist wie momentan, noch dazu mit Champions League spielen, von denen man durchaus davon ausgehen kann, dass sie zumindest diejenigen, die da als Gegner aus dem dritten und vierten Pott gelost werden, auch mal besiegt, ohne dass 11 Weltklasse-Spieler da sind. Warum nutzt man diese Gelegenheit nicht, um den Spielern aus der eigenen Akademie eine Chance zu geben? Und ohne dass ich diese Spieler in letzter Instanz über Jahre verfolgt habe, glaube ich, dass deren Potenzial durchaus groß genug ist, um in einer Mannschaft wie beim FC Bayern mitspielen zu können. Dass die vielleicht dann nicht am Ende im Champions-League-Halbfinale auftreten. Ich meine, so weit waren die Bayern in den vergangenen Jahren nicht, aber das erschließt sich mir schon. Aber gerade so eine Verletzung wie Musiala ist eigentlich eine Einladung dafür, diesen Spielern eine Chance zu geben. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass die Verantwortlichen diese Chance nicht ergreifen. Wenn ich mich in Vincent Kompany reinversetze, dann leuchtet es mir ein, dass es die erste Station von ihm bei einem Spitzenverein ist. Und er vielleicht natürlich sich in seiner Position jetzt nicht so sicher fühlt wie ein Arne Slot beim FC Liverpool, der die Meisterschaft im Rücken hat. Vielleicht denkt Vincent Kompany, er bringt ein, zwei junge Spieler, die machen einen Fehler und dann fällt es auf ihn zurück und das Ganze kriegt eine Eigendynamik, in der dann vielleicht seine Position ins Wackeln gerät. Das ist das Einzige, was es für mich erklärbar machen würde, abgesehen davon, dass er wirklich diesen jungen Spieler nicht zutraut, auf dem Niveau zu spielen. Aber wenn Eindhoven das einem Paul Werner zutraut, dann müsste es eigentlich auf der FC Bayern in der Hinrunde zumindest mal andenken. Und wenn ich dazu noch dann Strategen in diesem Club habe, wie Uli Hoeneß, der sagt das ja nicht zufällig öffentlich, sondern es ist ja ein klarer Hinweis an seine Angestellten, hört mal zu, Freunde, wir haben hier gute Spieler in der Akademie, lasst die spielen und seht davon ab, wieder einen Spieler für 15, 60 Millionen zu holen. Was natürlich bequem ist für diejenigen, die vorne dran sind, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man sich auch ein Stück weit genau hinter diesen Transfers verstecken. Aber es wäre aus meiner Sicht an der Zeit, in jeglicher Hinsicht, die Gelegenheiten, die sich bei Bayern München auftun, gerade bei Spielen wie gegen Leipzig, wenn es früh klar ist, dass der FC Bayern gewinnen würde, junge Spieler einzuwechseln und sich dadurch vielleicht dann auch die eine oder andere Million an Gehalt und Transferkosten zu sparen.
Gut, zurück in die Premier League. Und man kann natürlich sagen, im vergangenen Jahr ist bei Manchester City ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr gelaufen. Jetzt geht aber die Saison los mit einer Heimniederlage gegen Tottenham. Wie schlimm ist die Situation für Pep und für City?
Zumindest noch nicht so schlimm, wie sie mal vor einem Jahr im Herbst gewesen ist. Ich habe das Gefühl, dass Pep Guardiola und auch Manchester City das einpreist, dass dieses Jahr eventuell werden könnte, wie diese Saison von Jürgen Klopp zum Abschluss, nämlich ein Jahr des Übergangs, in der man jetzt nicht genau voraussehen kann, wie gut die Mannschaft sich zusammenfinden wird. Die Fluktuation in dem Kader, die ist enorm gewesen in diesem Jahr. Allein die Anzahl der Spieler, die im Winter gekommen sind, die jetzt auch wieder im Sommer gekommen sind, auch mit Berücksicht diejenigen, die den Club verlassen oder auch noch verlassen sollen, das ist schon eine gewaltige Transformation. Und da geht es ja nicht nur darum, dass Spieler auf einzelnen Positionen ersetzt werden, sondern da verschieben sich Hierarchien, da müssen sich neue Führungsgruppen herausbilden. Und ich glaube, in diesem Prozess ist Manchester City. Dass die neuen Spieler Potenzial haben, das lässt sich in dem einen oder anderen Momenten sehen. Aber es zeigt sich, dass sie als Mannschaft nicht gestanden sind. Und das hast du auch gegen Tottenham vor allem gesehen, dass sie nach dem Rückstand ihren Spielfluss verloren haben. Da war niemand auf dem Platz, der klare Leitlinien vorgegeben hat, der sagen konnte, so und so machen wir es und auch mal die anderen ein Stück weit beruhigen. Und das meinte ich eben, dass das vielleicht auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten ist, sondern das wird sich über die kommenden Wochen herausbilden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geduldig Pep Guardiola ist, denn ich habe schon den Eindruck, dass er schnellstmöglich mit dieser Mannschaft wieder um Titel spielen will. Das erscheint mir momentan noch ein bisschen fraglich. Das hängt dann davon ab, wie schnell sich diese Spieler zusammenfügen und vor allem auch, ob sie nicht nur das Potenzial als Fußballer besitzen, sondern auch als Führungspersönlichkeiten, um dann den Druck standzuhalten bei Manchester City und sich auch möglichst schnell in der Premier League einzufinden. Dass der Club reagieren musste und so einen Generationswechsel vollzieht, das war vollkommen unausweichlich. Und jetzt, glaube ich, muss man dieser Mannschaft dann auch die Zeit geben, die vielleicht auch Manchester City mal zu Beginn der Guardiola-Ära benötigt hat, um dann in diesen Titelrhythmus zu kommen.
Ja, ein paar Häuser weiter. Manchester United, Rasmus Højlund, dem ich für dieses halbe Jahr bei Sturm Graz bin ich ihm ewig dankbar, weil er dem Verein ein paar Tore, aber doch deutlich mehr Millionen gebracht hat. Und jetzt kommt dem Benjamin Šeško dorthin, der, ich glaube, zu wissen, auch in Österreich länger gespielt hat oder relativ lang gespielt hat. Wie lange wird man oder wie lange gibt man generell Leuten Zeit, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, als Šeško, als das in, ich weiß nicht, ob das der Transfer schon in trockenen Tüchern war, Sven, als wir irgendwie gesagt haben, naja, 80 Millionen sind die neuen 40 Millionen von vor 3 Jahren. Aber reagieren da auch die Fans von Manchester United so oder sind die in einem Maße ungeduldig, wie ich mir das vielleicht gar nicht vorstellen kann, hier in New York?
Die Ungeduld, habe ich das Gefühl, kommt auch allein von der Öffentlichkeit aus. Manchester United ist einer der größten Clubs der Welt, vielleicht sogar der größte in England zusammen mit dem FC Liverpool. Die Ansprüche sind riesig, die sind auch zu Recht riesig, weil der Club einfach in die Champions League gehört. Allein schon aus finanziellen Gründen ist das absolut notwendig. Insofern glaube ich, sind es gar nicht mal so sehr die Fans, die möglichst schnell den Club wieder zurück in alten Sphären sehen wollen, sondern allein die ganze Gemengelage drumherum. Ich habe das Gefühl, dass es Spielern natürlich wie Šeško nicht hilft. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Ehre, dahin zu kommen und dann zu sehen, welche Hoffnungen in einen gesetzt werden. Auf der anderen Seite, wenn du nicht sofort diesen Start hinlegst, dass dir die Bälle vor die Füße fallen und diese Tore, du sie so reihenweise erzielst wie Hugo Ekitike da in Liverpool, dann gewinnt es auch schnell eine Dynamik, die sehr ungut ist. Ich glaube, es hängt viel von dem Spiel heute Abend ab. Da ist ein League-Cup-Spiel für Manchester United, wo jetzt genau die Spieler zum Zuge kommen, wie Šeško von Beginn an, die zuletzt dann eben von der Bank gekommen sind. Ich glaube, da muss er Rhythmus finden, da muss er sich Erfolgserlebnisse holen, damit sie das möglichst schnell auf die Liga übertragen können. Wenn der Verein so viel Geld für den Spieler ausgibt, ist klar, dass sie erstmal dahinter stehen. Also das muss jetzt schon funktionieren mit Šeško. Wenn du da zum dritten Mal einen Mittelstürmer da in 2 Jahren holt, dann nach Højlund und Sjöksen jetzt ihn und das nicht funktioniert, das kann man sich nicht ausdenken für Manchester United, zumal sie halt keinen anderen haben, der da Tore schießt. Das, glaube ich, ist schon die Situation, die es nicht unbedingt einfach macht und auch für Šeško zählt, dass er da in die Premier League kommt und das nicht so leicht ist im Vergleich zur Bundesliga. Die Spielgeschwindigkeit, die Intensität ist einfach eine andere und du bekommst als Spieler in der Bundesliga von seinem Kaliber pro Spiel vielleicht 4, 5 Fouls gepfiffen, die du in England nicht bekommst, weil in England ausdrücklich die Anweisung an die Schiedsrichter zählt, im Zweifel das Spiel weiterlaufen laufen zu lassen. Wenn du allerdings 4, 5 Fouls nicht bekommst, dann bedeutet das, dass 4, 5 Mal du den Ball verlierst, der Gegner ihn hat und dann möglicherweise kontert. Das verunsichert dich selbst und das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Mit diesen Dingen wird sich auch Šeško auseinandersetzen müssen. Viel hängt davon ab, ob ihm jetzt das erste Tor gelingt, weil wenn das nicht schnell passiert, dann weißt du genau, dass diese Fragen auftauchen werden und das wird dann sehr unangenehm für ihn und für Manchester United.
Ja, sehr angenehm bis jetzt, aber ich weiß, das ist ja auch das Prekäre oder das Verführerische, würde ich sagen, in der Premier League, wenn dann eine Mannschaft mit einem Sieg bei Manchester United startet, das nächste Spiel zu Hause 15-0 gewinnt, wie eben der FC Arsenal, der immer oben mitgespielt hat, aber eben dann immer die zweite Geige, entweder Man City zu stark oder im letzten Jahr Liverpool ein kleines bisschen zu stark. Ist dein Eindruck bis jetzt in dieser sehr, sehr frühen Phase, dass Arsenal mindestens gleich gut ist, möglicherweise sogar Potenzial hat, noch stärker als in den letzten 2, 3 Jahren zu sein?
Wenn ich mich nicht irre, haben sie bislang 300 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben in diesem Sommer, ohne entsprechende Gegenerlöse zu erzielen. Jens, wenn sie nicht besser sind als in den vergangenen Jahren und wenn sie nicht besser sind als all die anderen in der Premier League momentan, dann glaube ich, besitzen sie ein Problem und dann wäre es so traurig, wie du es eben beschrieben hast. Es ist unangenehm in der Premier League zu sagen, jetzt ist der Titel Pflicht und ihr müsst das gewinnen. Aber ich wüsste nicht, was Arsenal und Mikel Arteta sonst noch machen wollen in Zukunft, wenn es in diesem Jahr nicht klappt mit dem Triumph in der Meisterschaft oder der Champions League. Dieser Kader ist, glaube ich, so gut besetzt wie keine andere Mannschaft in der Premier League. Sie haben mittlerweile alle Positionen doppelt besetzt, im Zweifel sogar dreifach. Sie haben enorme Investitionen getätigt, sie haben eine klare Führungsstruktur, sie sind eingespielt, sie wissen, worauf es in der Premier League ankommt. Ich glaube, sie sind gezwungen, diesen Titel zu gewinnen. Und die Frage ist, können sie damit umgehen und können sie das dann auch entsprechend am Platz umsetzen? Eine erste Antwort erhalten wir am Sonntag. beim FC Liverpool in Anfield. Der Druck ist nicht auf Liverpool, der Druck ist auf Arsenal. Die müssen da hinfahren und mindestens mal unentschieden spielen, im Zweifel sogar gewinnen. Wenn du so in Vorleistung gehst mit diesen Summen, die sie da ausgeben, wo ich mich selber frage, wie lässt sich das gegenrechnen, weil ich die Einnahmen nicht sehe in den vergangenen Jahren. Und selbst Clubs wie Manchester City und Liverpool sind gezwungen, Spieler abzugeben. Und das siehst du ja auch an denjenigen, die da den Verein verlassen. Das ist bei Arsenal bislang nicht geschehen. Insofern, mit dieser Mannschaft, die sie da haben, kann es nur um die ganz großen Titel gehen. Und das unterstreicht dann auch nochmal dieser letzte Transfer von LGAC, den sie da jetzt vor ein paar Tagen geholt haben, 70 Millionen Euro. Da lässt sich dann durchaus auch mal ein Ausfall wie den von Kai Havertz kompensieren.
Tja, und das wäre schon quasi bei unserem zweiwöchentlichen Oliver Glasner Watch. Also Eze wäre ja fast woanders hingegangen, nämlich zu Tottenham. Jetzt ist er zu Arsenal gegangen, was für Oliver Glasner wurscht ist. Er ist nicht mehr da. Jetzt sag ich, okay, unentschieden beim FC Chelsea. Ich habe mal übrigens geschaut. Chelsea spielt spielt immer in London. Wahrscheinlich bis Weihnachten. Es gibt so viele Londoner Clubs und Chelsea entweder Heimspiel oder dann Auswärtsspiel bei West Ham. Großartig für Chelsea. Aber wie ändern sich Eintracht Frankfurt schafft es ja in der Bundesliga erstaunlicherweise auch immer, Abgänge wunderbar zu kompensieren. Hat Oliver Glasner irgendjemand annähernd in der Hinterhand? Kann er das Spielsystem so umstellen, dass er diesen Verlust, der ja doch ein großer ist, irgendwie kompensieren kann?
Lass mich kurz aufgreifen, was du eben gesagt hast. Ich glaube tatsächlich auch, dass es Oliver Glasner ziemlich egal ist, wo er in Zukunft Fußball spielt. Aber ich glaube, Steve Parish, dem Chairman, ist es nicht egal. Weil was man so hört, ist, dass der FC Arsenal vielleicht doch noch ein paar Millionen mehr gezahlt hat als Tottenham Hotspur. Und das leitet dann ideal über zu dem, was du danach gesagt hast, nämlich, dass sie Ersatz benötigen. Und wenn Crystal Palace auch ein paar Millionen mehr rausgeholt hat aus dem Eze-Transfer, dann lassen sich womöglich auch ein paar Millionen mehr investieren. Das zumindest ist die große Hoffnung von Oliver Glasner. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, und das ist die meisten Fans bei Crystal Palace bewegt, warum sich dieser Club nicht anders auf diese Abgänge vorbereitet hat. Denn das ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass er den Club verlassen würde. Steve Parish hat es von Beginn an gesagt, dass sie das Geld brauchen, um die Finanzregularien zu erfüllen. Insofern, das stand lange fest. Und dass der Club nicht vielleicht sogar vorher den einen oder anderen Spieler geholt hat oder jetzt es so zulaufen lässt, dass er morgen ein erhebliches Conference League Playoff-Rückspiel zu bestreiten hat, ohne seinen vermeintlich besten Angreifer und ohne schon Ersatz im Kader zu haben. Das ist unverständlich. Und das zeigt so ein bisschen, dass Crystal Palace halt noch nicht bereit ist, mit dieser ganzen neuen Euphorie und der neuen Gemengelage umzugehen. Denn da müssen sie viel entschiedener handeln als in den vergangenen Jahren, wenn sie die Ambition haben, in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Und das müssen sie, weil sonst werden sie nämlich bald sich einen neuen Trainer suchen müssen. Es verbleiben jetzt noch 3-4 Tage. Sie brauchen Ersatz vorne und sie brauchen Ersatz vielleicht auch hinten, wenn der Kapitän Maguey noch den Club verlassen sollte. Und eigentlich brauchen sie auch Ersatz im Mittelfeld, um diese Zusatzbelastung irgendwo stemmen zu können, aufgrund von dann der Kadergröße. Ein paar gute Ideen haben sie, wenn ich da lese, dass sie an Akanji von Manchester City dran sind. Das wäre ein wunderbarer Griff. Das ist eine super Überlegung von Oliver Glasner. Die Frage ist, ob Akanji so viel Lust hat, die Conference League gegen die Champions League einzutauschen. Vielleicht lässt er sich dazu bewegen, weil er die Champions League wahrscheinlich nur von der Bank aus erleben würde. Momentan kommt er bei Manchester City nicht zum Zug. Also ein paar Ideen haben sie bei Crystal Palace, aber die müssen funktionieren. Denn wenn sie nicht funktionieren, mit dem Kader, glaube ich, wird es dann schwierig werden, alle Ideen des Trainers zu bewerkstelligen, sowohl auf europäischem Parkett als auch auf nationalem Parkett.
Ja, über Akanji meinte ich gelesen zu haben, dass Fabrizio Romano eben schon eine quasi Unterschrift in der Türkei angeboten hat, aber Akanji nichts davon wusste und auch nichts davon wissen wollte. Schauen wir mal. Ich hätte für Oliver Glasner einen Stürmer von Sturm Graz, der mich nicht überzeugt. Und da ist Oliver Glasner dann leider auch Fußballfachmann zu viel, als dass er für Sidi Jatta oder Chatta 15 Millionen Euro ausgibt. Aber vielleicht kann ihn Oliver Glasner zu einem Torjäger machen. Sven, ich danke dir herzlich, aber natürlich müssen und wollen wir wissen. Ich weiß, du wirst sklavisch die US Open verfolgen, denn wenn jemand dem Tennissport zugeneigt ist, dann bist du das. Aber wo wirst du live im Stadion sein an diesem Wochenende?
Ich glaube, ich habe ja gerade eben schon ein Spiel erwähnt, das sticht ja förmlich heraus, dieses Knallerspiel.
Du bist an der Anfield, ja.
Liverpool und Arsenal. Da werde ich mir schon Mühe geben, dass ich vielleicht da irgendwie noch ein Plätzchen in diesem Stadion bekomme. Das ist dann, glaube ich, schon ein Spiel, das man sich auch durchaus live angucken kann. Allerdings, mein persönliches Highlight bis jetzt, Jens, war das Spielstätteneröffnung von FC Everton am vergangenen Wochenende. Das war ein absolutes Highlight. Dieses neue Stadion ist ein echtes Prunkstück am River Mersey. Das kann ich jedem empfehlen, der nach Liverpool kommt. Nicht nur in Richtung Anfield abbiegen, sondern auch an die Bramley Moor Docks. Die Stimmung ist hervorragend und so wie das architektonisch geworden ist, ist das wirklich absolut eine Reise wert. Das so eingebettet in die Hafenanlage, dass das Gefühl, das Stadion steht schon seit 200 Jahren und ist mit diesen Docks groß geworden. Faszinierend, richtig gut.
Und zum Einstanden 2-0 gegen Brighton Hove and Albion kann sich auch sehen lassen. Thomas Wagner wird das gerne hören. Ich werde ihn offensiv drauf ansprechen, denn sein Team in der Premier League, das ist der FC Everton. Sven, es ist wie immer eine große Freude gewesen. Kurze Pause in der Big Show 724.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
So, jetzt sind wir das erste Mal im National Tennis Center, im Billie Jean King National Tennis Center, wohlgemerkt. Und ich sitze hier mit zwei Ex-Kollegen, nein, immer noch Kollegen. What? Zu meiner Linken. Er ist für uns ein bisschen Dornröschen, weil er eigentlich ganz, ganz selten aus seinem Turm rauskommt. Tim Brockmeier von der ARD. Servus, Tim.
Gute zusammen, hallo.
Und zur Rechten, Stammgast. Vor zwei Wochen war ich noch bei ihm zu Gast, der große Heiko Older. Hi, Heiko.
Moin.
Und Heiko und ich haben lange gesucht gestern, Tim. Wir haben recherchiert, wir haben Leute bei der New York Mets gefragt, wir haben bei der New York Times angefragt, aber niemand konnte uns einen Grund sagen, warum Eintracht Frankfurt in diesem Jahr nicht deutscher Meister werden wird. Herrscht bei dir dieselbe Zuversicht?
Also ich habe vor ein paar Wochen gesagt, wenn man guckt, wie Bayer Leverkusen, was die für einen Anlass hatten, ohne Alonso, ohne Wirtz, ohne Xhaka, ohne Tah, die werden keine Rolle spielen. Dann hast du RB Leipzig ohne Werner, bei allem Respekt, das wird auch nichts. Der BVB fängt jetzt schon wieder an, BVB-Sachen zu machen. Also bleibt für die Eintracht schon mal auf alle Fälle die Vizemeisterschaft. Und wenn die Bayern so weiterspielen wie im DFB-Pokal, jetzt gerade so mit Ach und Krach gegen einen Drittligisten weitergekommen, ja, warum nicht? Dann wären wir halt in Hessen deutscher Meister. Ich bin dabei.
Hast du, es gab ein sehr interessantes Interview, finde ich, mit Markus Krösche in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen. Hat man in Frankfurt unbegrenztes Vertrauen in Markus Krösche oder ist das einfach eine wunderbare, ich möchte sagen Glückssträhne, aber Erfolgssträhne, auf der er gerade reitet, die dann auch halt mal abreißen kann?
Also zum einen hat man ja schon ein sehr, sehr großes Vertrauen in ihn. Man gibt ihm auch eine Menge Macht. Das ist übrigens auch der Grund, warum er nach wie vor nicht groß drüber nachdenkt, woanders hinzugehen, weil ihm mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Bayern, bei Dortmund wird ja immer wieder gesagt, auch in der Premier League mit den ganzen Investoren sehr viele ins Handwerk pfuschen würden. Das kann er nicht leiden und in Frankfurt hat er da sehr, sehr freie Hand. Das ist einer der Gründe. Aber es ist natürlich nicht nur Glück. Es ist ein relativ gutes und großes System, was dahinter steckt. Er hat wahnsinnig große Scouting-Erfahrung aus Leipzig mitgebracht, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch die Technik, ein neues Scouting-System, neues Scouting-Verfahren, das man bis dato nicht kannte bei Frankfurt. Da wurde noch durch die Welt gereist, es wurden DVDs geguckt und dann wurde gesagt, na guck mal, der sieht ganz gut aus, den nehmen wir. Ja, er komplett nur auf Barten basiert, arbeitet mittlerweile Krösche mit seinem Team und dann, ja, hast du eben diese Treffer, die er jetzt zuletzt hatte, von denen sie dann überzeugt sind, von denen sie glauben, die werden was, entweder um die Mannschaft weiterzubringen oder um sie dann für sehr, sehr viel Geld weiter zu verkaufen.
Das ist ein wunderbares Stichwort für dich, Heiko.
Nee, dann ist er ja einer, weil du gerade sagst, Datenanalyse. Solche Leute bei den Red Sox, die haben ja die Red Sox kaputt gewirtschaftet, diese Nerds. Ja,
Moment. Zuerst haben sie die Red Sox 2004, weil sie das Modell der Oakland Athletics mit mehr Geld besser gemacht haben zu den World Series, aber jetzt sagst du, dass sie kaputt gegangen sind.
Ja, ich meine, nee, aber also in Boston ist ja wirklich die große Diskussion, warum vertraut man nicht dem Auge? Warum sagt man nur, also es gibt ja mittlerweile keinen Starting Pitcher mehr, der im achten Inning noch wirft, weil dann würde er zum dritten Mal dem Batter folgen und die Daten sagen ja, wenn du zum dritten Mal jemand gegenübersteht, dann ist die Chance, dass er einen Home Run schlägt, weil er deine Würfe kennt, viel, viel höher. Deshalb müssen wir ihn rausnehmen. Und bei den Red Sox sind halt, also die die geben ja kein Geld mehr für Superstars aus. Und mittlerweile fragt man sich auch, oh, wenn ich ein Superstar wäre, warum würde ich nach Boston gehen wollen? Das ist bei den Fans absolut unbeliebt, dass man wirklich sagt, also die Nerds haben übernommen, aber nicht nur bei den Red Sox, sondern bei vielen anderen Sportarten leider auch. Und da wenn er den Daten und dem Computer vertraut als dem blanken Auge und der ganzen Erfahrung, die man über Jahre, Jahrzehnte angesammelt hat.
So, aber Tim, ist Fußball nicht eine Sportart? Beim Baseball sehe ich sofort. Du hast On-Base-Percentage, du hast den Batting Average, du hast die Home Runs, du siehst, der schlägt gegen einen Linkshänder. Wir kommen gleich zu Max Kepler, Heiko und ich, aber der kann einfach linkshändiges Pitching nicht so gut schlagen wie rechtshändiges Pitching. Im Fußball stelle ich mir das schwieriger vor, weil das Einzige, was du eigentlich messen kannst, gut, du kannst sagen, Passerfolgsquote, meinetwegen. Du kannst sagen, der rennt die 100 Meter in 11,2. Aber gerade beim Fußball denke ich mir, da muss das Auge eine Rolle spielen, Tim.
Ich glaube, das tut's auch in Frankfurt in einem gewissen Maße, aber nicht mehr so sehr, wie das früher war. Wie gesagt, dieses Oldschool-Scouting, wo man sich Spiele mehrfach angeguckt hat oder Spieler mehrfach besucht hat, geschaut hat, auch wie reagieren die unter Druck, wie reagieren die in Auswärtsspielen, in Heimspielen, wie reagieren die bei Rückstand, bei Führung und so weiter. Auch der Charakter, der da ja dann oft mit abgeprüft wurde, das spielt nicht mehr so eine große Rolle, sondern es ist in der Tat, es sind diese Daten, die ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch im Fußball, da ist der US-Sport, glaube ich, Vorbild gewesen, mittlerweile so fast lückenlos gesammelt werden. Du kannst ja eben nicht nur heutzutage die Passquote dir angucken oder das Tempo, sondern da gibt es ja mittlerweile Daten noch und nöcher und die können mittlerweile auch natürlich durch AI so gut ausgelesen und so gut bestimmt werden, dass du dir schon ein ziemlich umfassendes Bild von dem Spieler machen kannst, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Natürlich ist der Besuch irgendwann und das persönliche Gespräch dann auch in Frankfurt immer noch eines, was am Ende mit entscheidet. Du willst wissen, was hat der für ein Umfeld? Ist das gut? Ist das schlecht? Können das uns Probleme bereiten oder nicht? Das spielt schon auch noch eine Rolle, aber die Daten, die mittlerweile so lückenlos und so gut sind, sind mittlerweile sehr, sehr ausschlaggebend, zumindest bei den Vereinen, die sehr erfolgreich scouten, und dazu gehört die Eintracht.
Ich habe jetzt gerade gehört, dass aufgrund dieser Daten auch der HSV sich doch ziemlich gewandelt hat, personell. Und zwar hat Stefan Kunz, der Manager, und Klaus Costa, der ist Sportdirektor. Ja, einer von, ja, und irgendeinen war da noch, die haben sich die Werte des HSV im vergangenen Jahr in Sachen Zweikämpfe und Aggressivität, Intensität angeguckt. Und da wären sie in der Bundesliga Nummer 19 gewesen. Also die Werte waren alle hinter den anderen 18 Teams zurück. Und deshalb haben die gesagt, okay, wir brauchen hier ganz andere Spieler. Da haben nicht allzu viele von der Aufstiegsmannschaft gehalten, obwohl du ja denkst, für den HSV zwar noch großer Name, aber geht's erstmal nur um Klassenerhalt. Musst du vielleicht ein bisschen mehr, ja, wie so ein Zweitligist noch spielen, weil du ja auf jeden Fall der Außenseiter bist. Aber weil diese Werte halt alle nicht stimmten, haben die gesagt, wir brauchen andere Spieler hier, um eine Chance zu haben, um halt in den Zweikämpfen noch ein bisschen effektiver zu sein. Und also das war wirklich nur basierend auf der Analyse, dass die diese Entscheidung getroffen haben. Beziehungsweise die Analyse hatte einen großen Einfluss bei der Entscheidung.
Und das ist ja, also genau darum geht's ja auch. Also es geht ja nicht nur um den einzelnen Spieler, sondern um die Frage, was hast du für eine Philosophie, für eine Spielphilosophie, was brauchst du für Spielertypen? Bei der Eintracht sind es vor allen Dingen Spielertypen, die sehr viele intensive Läufe machen, weil sie hochpressen wollen, weil sie aggressiv anlaufen wollen, weil sie hohe Ballgewinne haben wollen, um dann möglichst schon in der gegnerischen Hälfte umschalten zu können und einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Und da scoutest du natürlich auch solche Spielertypen. Das ist sicherlich ganz anders, als es eine Mannschaft tut, wie beispielsweise die Bayern oder der BVB, die viel über Ballbesitz, über Dominanz kommen wollen. Natürlich ist das dann auch eine Frage, was brauche ich für Werte und wonach gucke ich? Gucke ich nach A, gucke ich nach B, gucke ich nach C?
Das hört sich jetzt, was Tim erzählt, Heike, hört sich für mich aber ganz verdammt nach Red Bull Fußball an. Hohes Anlaufen, das ist natürlich verpönt, weil bei allen angeblich echten Fußballfans alles, was Red Bull macht, in Leipzig oder in Salzburg verpönt ist.
Oder New York.
Oder New York, ja genau, aber es scheint dann doch so zu sein, dass Ralf Rangnick da eine ganz gute Idee gehabt hat.
Ja, da kann ich nichts zu sagen. Also dazu bin ich vom Fußball zu weit weg. Ist mir auch ziemlich egal, was Red Bull sonst so macht. Aber ich weiß nicht, wie viel Rangnick da noch heute drin ist und wie viel Kloppo da bereits drin ist, der jetzt auch vielleicht in Leipzig schon seine erste
Krise
hat oder das managen muss oder so.
Die zweite Krise, glaube ich.
Müssen wir mal sehen. Aber nee, also da kann ich nicht zu viel sagen, weil ich weder Leipzig kenne, noch Salzburg, noch New York.
Also bei Frankfurt ist das definitiv so, ne? Krösche hat eine RB-Vergangenheit, Timo Hardung, Sportdirektor, hat eine RB-Vergangenheit, Dino Topmöller, der Trainer, hat eine RB-Vergangenheit, sein Co-Trainer hat eine RB-Vergangenheit. Ich glaube, es sind 2 oder 3 im Coaching, im Scouting-Staff, die eine RB-Vergangenheit haben. Also diese Gene sind schon sehr stark nach Frankfurt drüber gewachsen. Das wollen die eingefleischten Frankfurt-Fans auch nicht so gerne hören, aber sie nehmen den Erfolg gerne mit. Und es gibt nicht wenige, ich bin jetzt bei RB auch nicht so drin, zumindest bei RB Leipzig, aber es gibt nicht wenige, die sagen, dass RB diesen Kurs so ein bisschen verlassen hat, auch weil sehr viel Personal aus diesem Rangnick-Kosmos gegangen ist und dass das eben jetzt das Problem der Mannschaft ist, die eben nicht mehr so gut ist wie noch vor 2, 3 Jahren.
Aber es ist ja interessant, weil ich als Bostonian höre ich immer, wenn es um die Patriots geht, der Bill Belichick Coaching Tree, wer heute noch so da ist und wer hat unter ihm gearbeitet und wirklich, das ist ja dann wirklich der RB Scouting, wie auch immer Tree.
Ja,
ne, also.
Das auf jeden Fall, ja. Und da muss man dann auch fragen, wer ist da noch irgendwo erfolgreich und mit welchen Mitteln? So, jetzt apropos erfolgreich. Die Bundesliga-Saison hat für die Eintracht wunderbar begonnen mit 4-1 gegen Bremen. Aber Heiko, wir haben vor 3 Wochen mit Axel Goldmann gesprochen, der nicht wusste, wie gut der glor- und ruhmreiche 1. FC Köln sein wird. Ich weiß immer noch nicht, wie gut sie sind, aber ich sage, 3 Punkte gegen den Abstieg sind schon mal da.
Ja, und irgendwie, ich habe mir auch so einige Podcasts angehört und so, und irgendwie taucht der 1. FC Köln bei den potenziellen Absteigern, als Aufsteiger nicht auf. Da habe ich sehr oft den HSV gesehen. Leute scheinen auch St. Pauli nicht viel zuzutrauen, obwohl das gegen Dortmund jetzt gut war. Ich habe auch gehört, diesmal Heidenheim sei wohl dran. Das ist ja eher Tims Bereich da. Aber also Köln ist da nicht. Und Axel hat ja, wie ich finde, in beeindruckender Weise vor 2 Wochen die ganzen Neuzugänge da aufgezählt. Also der hat die wahrscheinlich gescoutet, so viele Informationen, wie der uns da schon geben konnte. Und die haben alle toll gespielt. Ich hatte gesagt, oh, das Auftaktprogramm in Mainz zu Hause gegen Freiburg und dann, glaube ich, in Leipzig und noch irgendwo, da kannst du ganz schnell nach 4 Spieltagen mit einem Punkt da hängen. Jetzt bist du nach einem Spieltag aus dem Schneider, aber hast schon mal 3 Punkte gehabt und könntest jetzt, oder geholt, und könntest jetzt sogar gegen Freiburg mit einem Heimsieg mit mal 6 Punkte holen, was dann natürlich gleich wieder die FC-Fans ins Internet führen würde, wo potenzielle Champions-League-Routen gegoogelt werden würden. Ich glaube, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht aus der Entfernung, was ich von Lukas Kwasniok halten soll, aber dass der da mal im FC-Trikot am Spielrand steht, Spielfeldrand, das hatte schon was, das war ziemlich cool. Und ganz klar, was wir haben wir. Ich glaube, wir sind uns alle einig, diese berühmte 40 Punkte zum Abstieg oder gegen den Abstieg brauchst du schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich reichen irgendwas 31, 32 und davon hast du jetzt schon ein Zehntel geholt. Also nehme ich gerne mit.
Also ich weiß, was Axel Goldmann von Lukas Kwasniok hält, nämlich gar nichts.
Ja.
Das hat er schon, und vor allen Dingen auf persönlicher Ebene. Das hat er, glaube ich, nicht auf fußballerischer Ebene gemeint, aber auf persönlicher Ebene. Tim, ist Heidenheim dran in diesem Jahr?
Ich befürchte ja. Also die haben ja einfach nicht diese finanziellen Möglichkeiten, um ganz groß zu investieren, zu verpflichten. Und sie surfen immer noch so ein bisschen auf der, wir sind der kleine Aufsteigerwelle. Das hat letztes Jahr dann gerade noch so gereicht in der Relegation. Aber die Konkurrenz ist jetzt schon sehr stark. Die Aufsteiger, finde ich auch, die sind gut. Und da wird es schwer sein, jemanden hinter sich zu lassen zu verhalten.
Aber man kann in Heidenheim, habe ich gehört, auch echtes Geld verdienen. Oder sind die... Kommen die über den Charme der Stadt?
Nee, also natürlich, das ist aber übrigens in der Bundesliga mittlerweile überall so, ne? Also auch der SC Freiburg kokettiert ja immer noch, wir super lieben und netten im Breisgau. Also auch da ist es halt mittlerweile Millionario-Geschäft und auch da fließt richtig Kohle und da geht's um Kommerz. Und das ist in Heidenheim nicht anders. Da stecken auch Geldgeber dahinter, die ordentlich den Säckel aufmachen, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich befürchte, dass das diese Saison nicht reichen wird.
Heiko, du hast aufgezeigt quasi.
Ich
habe eine Meldung gemerkt.
Nee, die Frage ist ja auch, da würde mich Tims Meinung auch mal interessieren, der ja auch jedes Wochenende in der Bundesliga unterwegs ist und auch in der zweiten Liga. Ist denn dieses Jahr vielleicht das Jahr, wo Hoffenheim mal dran ist? Aber dann gewinnen sie gleich in Leverkusen. Dann denkt man auch, Augsburg, klar, Sandro Wagner, er ist sympathisch, aber Augsburg selbst ist ja wie Kapern, finde ich. Im Essen braucht niemand, ne? Also sag ich als Norddeutscher zumindest. Und denkst du, ist das vielleicht dieses Jahr, das Jahr, wo Augsburg da ist, dann gewinnen die auswärts gleich 3-1. Wolfsburg ist ja auch so ein Verein, wo selbst ich als Norddeutscher, außer Dre Vogt, kann ich mit dem Verein auch irgendwie nichts anfangen. Die gewinnen auch auswärts gleich. Also Gut, wir haben jetzt einen Spieltag, aber ich weiß nicht, wer ist denn für dich der potenzielle Absteiger?
Pass auf, ich gehe mal kurz rüber. Hoffenheim hat an Christian Ilzer festgehalten. Und wenn jemand Christian Ilzer kennt, dann bin ich das als Sturm Graz-Fan. Okay. Der Fußball ist furchtbar anzusehen. Man kann nicht zuschauen. Aber wenn es der Ilzer schafft, dass er diese Mannschaft, wenn die dran glauben, was er ihnen erzählt, und er hat keinen Humor, es ist ein grausamer Typ, ja, und dass der in einem Atemzug mit Ivica Osim genannt wird als Sturmmeistertrainer, da könnte ich jeden Tag weinen. Aber ich glaube nicht, dass Hoffenheim absteigen wird.
Also erstmal zu Ilzer, das war ja letzte Saison das Problem von Hoffenheim, dass er vor allen Dingen in Kabinenansprachen und Motivationsansprachen Dinge getan hat, wo die Mannschaft sich gefragt hat, sag mal, du bist Bundesliga-Trainer, das können wir leider nicht ernst nehmen. Und dann ihr eigenes Ding gemacht hat, was mehr oder weniger gut funktioniert hat. Auch da war es ja dann lange eng. Also das ist eine große Frage, wie das jetzt diese Saison läuft und wie die Mannschaft auf ihren immer noch dagebliebenen Trainer reagiert. Bei Hoffenheim ist aber so viel Qualität drin und dann im Vergleich zu Heidenheim auch noch so viel Geld im Hintergrund, dass man da jederzeit auch reagieren kann mit SAP und Herrn Hopp. Und vor allen Dingen, wenn die Mannschaft halt Bock hat und sagt, ja, Trainer, erzähl uns irgendwas, wir spielen unseren Taktik runter und das wird funktionieren, dann gewinnt sie auch. So wie jetzt am letzten Wochenende. Also so sehr ich das bei den Fußballfans nachvollziehen kann, dass man sich immer wünscht, die TSG mit ihren halbvollen Stadien und quasi nicht existenten Auswärtsfans, das sollte jetzt mal soweit sein, die braucht echt keiner, das wird nicht passieren. Also dafür ist dieses Team einfach zu gut aufgestellt, was vor allen Dingen die Kohle handelt.
So, Heidenheim und? Ich habe St. Pauli leider auf meinem Zettel.
Befürchte ich auch. Ja, ähnliche Situation wie in Heidenheim. Sympathisch, machen viel richtig in der Außendarstellung, aber eben sehr begrenzte Mittel. Und das ist, so traurig es ist, bis auf wenige Ausnahmen halt dann oft das, was entscheidend ist in der Bundesliga.
Wir machen eine kurze Pause und dann erzählen Heiko und ich, was uns am Dienstag in City Field getrieben hat.
Und
hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 724. Heiko Ulldepp und unser Dornröschen ist hier. Ja, Tim Brockmeier von der ARD. Warum Dornröschen?
Naja, hört sich ja so an, als wäre ich hier der abgehobene Kollege, der sich ab und zu mal herablässt.
Nein, du möchtest wach geküsst werden.
In einem Podcast zu sprechen. Nein, Dornröschen, weil ich in meinem Turm im riesigen Arthur Ashe Stadium, größtes Tennisstadion der Welt, ganz oben unterm Dach meine Reporterkabine habe und da zu deutscher Nachmittagszeit ungefähr 6 bis 7 Stunden mit Live-Abrufen gefangen bin. Und ab und zu kann ich dann mal für ein paar Minuten runter und hier den lieben Kollegen Hallo sagen und dann bin ich eben Dornröschen, aber ich hoffe nur äußerlich, nicht inhaltlich.
Ich würde gerne mal, dass die Leute zu Hause, die 12 Hörerinnen und Hörer wissen, was Tim hier eigentlich so abreißt.
Oh.
Weil es ging am Dienstag, also erzähl doch einfach mal, weil du hast ja die Live-Schalten, 6 Stunden Deutschland zurück und ich war am Dienstag ja nicht beim Zverev-Match, sondern war dann schon bei Freunden hier in meiner Bude und höre aber immer um 11:45 hier, also morgens um 6.15 Uhr als norddeutscher NDR-Info den Sportblog. Und da war Tim live, Abruf live. Da warst du aber schon 15 Stunden auf der Anlage oder wie viel waren es?
Ja, also insgesamt gestern habe ich einen 18-Stunden-Tag gehabt und da waren es dann 16, genau. Es geht um 9 Uhr für mich los. Aufgrund der Zeitverschiebung wollen natürlich die Sender ab nachmittags wissen, was geht ab in New York. Hab dann so 20 bis 30 Live-Einblendungen zwischendurch, wenn deutsche Spieler durch sind, Spielerinnen durch sind, Interviews, Zusammenfassungen, Stories. Und dann kommt eben noch eine Night Session mit Herrn Zverev, die leider sehr, sehr spät beginnt, 22 Uhr Ortszeit, dann sind schon 14 Stunden für mich, 13, 14 Stunden, dann spielt er 2 Stunden, dann müssen wir warten, bis er eine PK gibt oder zumindest eine Presserunde, dann hetzt du zum Bus, der letzte hier wegfährt, um dich ins Hotel zu bringen, sitzt im Bus, schreibst auf dem Laptop noch eine Story, die du dann schnell noch im Hotelzimmer fertig machst, gehst um 3 ins Bett, um dann um 9 Uhr wieder auf der Anlage zu sein. Ja, das sind die US Open, das ist New York, das ist nicht nur für die Spieler verrückt, sondern für uns auch, aber das kennt ihr genauso.
Und du musst natürlich dann auch am nächsten Tag trotzdem wieder ausgeschlafen klingen, ne?
Ja.
Er schaut extrem ausgeschlafen aus. So, ganz kurz. Tim, lauf nicht davon, aber Heiko, wir beide haben gestern, du kennst das schon, ich kannte es noch nicht, ich war das erste Mal in einem Clubhouse im Major League Baseball.
Ja, das ist ja vielleicht interessant, weil ich es kenne. Du kanntest es noch nicht und Tim kennt das ja gar nicht, wie das hier in Amerika abgeht. Beneidest du eigentlich uns, die hier in Amerika wohnen und arbeiten um die Arbeitsverhältnisse, dass wir halt immer in die Kabine kommen, in allen Ligen, mitunter sogar noch vor dem Spiel, also sowohl nach dem Morgentraining beim Eishockey oder beim Basketball auch, dann bekommst du in der NBA 90 Minuten vor dem Spiel, machen die nochmal die Kabine auf für dich für 45 Minuten, was ich selbst gar nicht gebrauchen kann. In der NFL auch, also du kommst halt immer rein und stehst da nicht in der Mixzone und musst Ellbogen rausfahren, um vielleicht darauf zu hoffen, dass dann ein Spieler, der vorbeigeht, wenn er dann Bock hat und nicht gerade so tut, als wenn er telefoniert, dir ein, zwei Antworten gibt.
Das ist eine gute Frage, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich finde auf der einen Seite natürlich diese Kabine schon auch was Spannendes, aber eben weil sie für uns zumindest in der Bundesliga so unzugänglich ist, ist es auch ein Mysterium, über das man dann auch gerne spekuliert. Was passiert da? Wer ist Wortführer? Ja, wie verliert ein Trainer die Mannschaft in dieser Kabine und so weiter?
Stichwort Christian Ilzer.
Also das fällt ja dann komplett weg, weil dieser Mythos Kabine ist ja für euch quasi Arbeitsplatz. Ich weiß gar nicht, ob ich das so oft haben wollen würde. Was ich schon finde, ist, wenn man in der Bundesliga, wie du sagst, in so einer Mixzone steht und dann sich prostituiert und hofft, einen O-Ton zu bekommen und dann sehr, sehr viele hohnäsige Spieler an einem vorbeilaufen und so tun, als hätten sie, als wäre das das Anstrengendste der Welt, jetzt noch einen O-Ton zu geben, und das würde überhaupt nicht funktionieren und schon gar nicht in der Halbzeitpause und nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel, das reicht nicht. Dann denke ich mir, okay Leute, dann guckt mal in den US-Sport, was da alles möglich ist und wie da der Zugang ist zu Spielern. Also jetzt tut nicht so, als wäre jetzt hier so ein kurzes Drei-Fragen-Interview das Schlimmste, was euch passieren könnte. Das ist schon so. Das ist dann, was ich in den USA beneide, dass das da sehr viel selbstverständlicher aus.
Es ist halt einfach authentischer und ehrlicher, weil du bist spätestens 10 Minuten nach Spielende bist du in der Kabine und nicht 30 Minuten nach Spielende, wo sie geduscht haben und sich nochmal durch den Kopf gehen lassen konnten, wenn ich gleich durch die Mixzone gehe, was sage ich dann? Und wenn dann, Jürgen Schmieder hat das Beispiel mal so schön gesagt, wenn dann die Obstplatte vom Trainer aus Wut über die Niederlage im letzten Spielzug in die Ecke gefeuert wurde, dann liegt die auch noch da. Das siehst du auch noch. Und dann kann keiner von den Spielern sagen, nö, ist alles super hier, super. Also hör mal, du kriegst halt auch, das war wieder bei der NBA so gut, bei der NBA-Finals so gut zu sehen, weil halt auch Isaiah Hartensteiner da war. Da sitzt der halt da, wirklich die Füße im Eisbucket, und es gucken alle auf ihre Handys und nach einer Niederlage. Und dann, also das kannst du wunderbar beschreiben. Das kriegst du als jemand, der in der Mixzone 30 Minuten wartet, kriegst du überhaupt nicht mit. Und ich fand es erstaunlich, oder mir ist wieder bewusst geworden, vor 2 Jahren, im Herbst 2023, war die Nationalmannschaft in Boston, die Deutsche. Das war die erste Dienstreise von Julian Nagelsmann. Und da ist mir bewusst geworden, wie gut wir es hier haben. Weil ich habe selbst Bundesliga vor x Jahren Hansa Rostock ein bisschen gemacht. Aber da kam ich dahin. Am Montag ist die Mannschaft nach Boston geflogen. In Frankfurt gab es noch eine PK. Und ich gehe hin zum Training. Und naiv wie ich war, ja, wann spricht der Nagelsmann heute? Nee, heute spricht er nicht. Aber ich sag, wieso? Das ist doch seine erste Trainingseinheit. Ja, nee, der hat ja gestern gesprochen in Frankfurt. Ja, aber das war ja in Frankfurt. Jetzt hat er ja die Trainingseinheit. Nee, der spricht Freitag erst. Ich sag, wie bitte? Ja, wen gibt's denn heute? Ja, wie heißt der Gladbacher Hofmann?
Jetzt Leverkusener, glaube ich, oder?
Oder Leverkusen. Der Hofmann, Reservist, und dann halt Ilkay Gündoğan als Kapitän, das machte Sinn. Aber die konnten die Frage alle nicht verstehen. Da habe ich so zu den Kollegen noch gesagt, die da wirklich 15 Minuten Zeit hatten, die trainierten auf 2 Plätzen, um da ganz hinten zu erkennen, wer spricht da mit wem. Und da dachte ich so, wow. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es gerne anders haben würdet, aber ihr stellt das ja gar nicht in Frage. Ihr habt euch halt so daran gewöhnt. So ist das halt. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wow, wie gut wir es hier echt haben.
Es gibt gar keine Möglichkeit, das in Frage zu stellen. Ne? Also die Bundesliga muss sich jetzt ein bisschen öffnen, weil sie um die ungefähr gleich ein bisschen höhere TV- oder sagen wir mal Medienrechteeinnahmen zu generieren, die sie jetzt generiert haben, schon die Zugeständnisse machen mussten, dass sie sich mehr öffnen für die Medien, ja, dass zum Beispiel plötzlich Halbzeitinterviews möglich sind und so weiter. Aber es gibt noch da ganz klare rote Linien, die auch die Vereine dann setzen. Ich bin bei dieser Sache mit direkt nach dem Spiel in die Kabine oder sozusagen in das Auge des Sturms immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe schon die Spieler, und wir haben alle Sport gemacht, teilweise auch hochklassig und leistungsmäßig, die sagen, ey, wenn ich gerade vom Platz komme, ja, und so einen Hals habe, weil was auch immer in der 90. Plus passiert ist, und dann kriege ich so ein Mikro ins Gesicht und dann haue ich einen raus, den ich vielleicht mit einmal kurz nachdenken nicht so sagen würde. Der ist aber dann sofort durch die Internet-Echo-Kammern direkt durchgeschossen und ich habe einen Shitstorm sondergleichen. Verstehe ich schon, dass manche sagen, ja, mir ist es schon lieber, wenn ich mal kurz nachdenken kann in der Kabine, bevor ich in den Mixzone gehe. Für uns, für die es ums Verkaufen geht, ums Klicken geht, ist es natürlich immer schlecht. Das ist schon richtig.
Schöne kleine Anekdote noch, dann kannst du wieder. Dann gehen wir in die Mets-Kabine oder in die Phillies-Kabine. 1. April 2017. Jürgen Schmieder und ich sind in Chicago. Bastian Schweinsteiger, erstes Spiel in der MLS. Die haben dem alles erzählt, aber die haben ihm nicht gesagt, dass die Medien hier in die Kabine kommen. Der kam aus der Dusche, nur im Handtuch um die Hüften, und da standen 35 Leute vor seinem Spind und er hatte die Blicke, was ist denn hier los? Weil der hatte alles gewonnen in seiner Karriere, aber der hat nicht gewusst, dass das hier gang und gäbe ist, dass die Leute in die Kabine kommen. Also ja, und das war, es zeigt halt auch, was für verschiedene Welten das sind, weil die Chicago Fire Medienabteilung hat das offensichtlich als gar nicht wichtig angesehen, ihn darauf hinzuweisen, weil für die das ganz normal ist. Und für ihn war das komplett neu.
Haben wir die Zeit? Aber ist das einfach aus einer Tradition herausgewachsen, weil das immer so war? Oder ist das, weil hier eben zum Beispiel im Vergleich zur Bundesliga noch so viel mehr Mediengeld fließt, dass die Medien sagen, okay, Freunde, dann wollen wir für die Kohle aber auch da rein und da richtig alles sehen, bis in das sozusagen das Heiligtum Kabine? Das
ist eine gute Frage, aber darauf kann ich dir leider keine Antwort geben. Ich habe mich nur zu Beginn, und ich mache das hier seit 2007, da tat mir Dirk Nowitzki immer leid, weil, und nicht nur der, aber der besonders, weil du musst, ich würde ihn gerne mal fragen im Nachhinein, weil der hat ja 21 Jahre gespielt, der muss sich ja, du hast 82 Spiele pro Saison, nimmst du noch knapp 20 Playoffs dazu. Mehr als 1000 Mal hat der sich vor den Medien umgezogen. Der kommt dann immer im Handtuch und dann zieht er sich da, Handtuch hängt noch so, und dann seinen Schlüpper da unten drum an, und ich meine, einige nutzen das natürlich auch als Show. Ne, es gibt auch deutsche Sportler, wir nennen keine Namen, aber hier in der NBA, denen ist es ganz wichtig, bevor sie das TV-Interview geben, dass der silberne Blinky noch im Ohr ist und das Kettchen auch und dass die Haare liegen. Und dann, wenn einige Frauen noch da sind, dann auch in der NFL, die gehen dann wirklich die Muskelbepackten, gehen so echt vorbei. Aber ich glaube, Nowitzki hätte da gerne drauf verzichten können und natürlich viele andere auch. Aber da habe ich, wenn ich ihn nochmal treffe, das würde mich echt interessieren, ob da, also ich meine,
das wird ihm am 20. Mal wurscht.
Ja, aber das muss man ja auch üben, dass dann vielleicht so das Handtuch doch nicht runterrutscht, aus Versehen mal oder so. Aber ja, da habe ich echt für ihn gefühlt, weil der hatte ich tausende Male vor den Medien. Und die stehen, also wir sitzen jetzt hier am Dreiertisch, also die stehen direkt daneben, da läuft die Kamera. Wie du mit freiem Oberkörper kommst, wie du da deine Socken anziehst und wie gesagt, welchen Schlüpper du greifst und das Handtuch da anziehst. Also
ich gebe das an Mario Götze weiter, dessen Vertrag in Frankfurt läuft aus und es ist sehr wahrscheinlich, dass er nochmal nach in die USA wechselt, dass er weiß, dass er vorher übt. Unterhose unter dem Handtuch da oben.
Ja, jetzt sind wir auch schon beim Interview am Dienstag. Aber eine Sache noch, Heiko, die wir auch gesehen haben, diese Beat-Reporter sind ja auch um 16 Uhr schon im Clubhouse drinnen gewesen bei den Phillies. Ja. Und du hast ja auch gesagt, diese Schmuserei, die wir betreiben müssen, dieses Betteln um die Gunst der Spieler. Also Max Kepler war fantastisch. Ja, der kennt dich, der hat uns begrüßt mit Handschlag. Es war ganz großartig. Aber es ist schwierig auch wahrscheinlich für die Beat Reporter, die jeden Tag brauchen sie eine Story. 162 Regular Season Spiele. Und es war lustig anzuschauen. Diese Distanz für uns war es ganz normal. Wir stehen auf einem halben Meter mit Max Kepler zusammen. Aber manche, da hast du ja echt die gedacht, da ist diese imaginäre Linie, die früher mal, wie du mir erzählt hast, nochmal Garcia Parra gezogen haben.
Ja, also ich beneide die nicht um den Job. Also auch damals noch zu Bill Belichick Zeiten bei den Patriots, der Typ ist so maulig, du siehst, der hat null Bock, den Scheiß zu machen, muss das aber machen, und der gibt dir dann Antworten, rotzt die da raus und einsilbige Antworten, kannst du nichts mit anfangen und trotzdem bist du nächsten Tag wieder da und versuchst trotzdem irgendwas da zu liefern. Also ich beneide die null und bin froh, dass mein Job dann doch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ich meine, wenn du die jeden Tag siehst und du sagst gerade MLB, 162 Spiele, ja, aber da kommt auch das Springtraining hinzu, das wochenlang oder monatelang dauert und dann bist du da und also da gibt's ja eigentlich nicht viel zu berichten. Und wie du gestern schon einmal sagtest, dann wird eventuell doch jetzt, ist die Story des Tages, dass der Left-Handed Relief Pitcher jetzt im zweiten Spiel nacheinander 3 Schläge zugelassen hat oder so. Ich habe es auch schon erlebt. Natürlich, dann wenn man sich näher kommt, dann zeigt man Fotos von den Kindern und man spricht über irgendwas anderes. Dann natürlich ist da ein ganz anderes Verhältnis, wenn du den täglich bei dir hast, neben deinem Spind dich neben ihm umziehst, als wenn du einmal am Samstag Tim Brockmeier in der Mixzone begegnest, als einem von vielen, ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, neidisch bin ich auf den Job überhaupt nicht.
Es war ein schönes Gespräch. Es ist ein schönes Gespräch mit Max Kepler. Und das hören wir nach einer kurzen Pause.
Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Max, wenn ich gleich anschließen darf. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, Novak Djokovic hat den ersten Pitch im Yankee Stadium geworfen. Bei euch waren gestern, glaube ich, die Bryan Brothers hier. Über die Brücke drüber sind die US Open. Ist das irgendwas, was dich auch... Darf ich dich duzen?
Ja,
ist das irgendwas, was dich auch interessiert, Tennis? Oder bist du wirklich jetzt hier so im Fokus hier?
Ja, also gestern wollte ich eigentlich zum Match Alcaraz gegen Koepka?
Opelka.
Aber ich... I predicted... dass es matchlich lange gehen würde. Und unser Spiel ist, glaube ich, um 10:30 ausgegangen. Und da hätte sich das Ticket nicht gelohnt, eine Stunde da ein bisschen vom Schluss anzuschauen. Aber heute ist mal wieder, ich weiß jetzt nicht, wer heute Abend spielt. Vielleicht der Zverev sogar.
Das ist das zweite Match Zverev. Also heute hättest du eine Chance, dass du hingehst.
Ja, also vielleicht buchen wir uns ein Ticket und hoffentlich sehe ich dann eine Hälfte zum Schluss, wenn mein Buddy und seine Freundin da hingehen. Aber mal schauen. Ich habe auch früher Tennis gespielt.
Du hast Tennis gespielt, okay.
Und ich würde sagen, dass Tennis neben Fußball meine Lieblingssportarten sind zum Anschauen. Also ich war letztens vor 2-3 Jahren beim Open, aber da hatten wir zum Glück einen Rainout und da hatte ich Zeit, ein Kyrgios-Match gegen Kachmanov.
Kachmanov, ja. Okay. Ah, cool. Das heißt, hast du selbst generell jetzt, hast du überhaupt noch Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen? Hast du Lust, was anderes zu machen, dass du mal meinetwegen am Donnerstagvormittag eine Stunde Tennis spielen gehst, oder ist dein Leben wirklich 100% Baseball?
Na, ich meine, während der Saison investiere ich die meiste Energie in den Sport, aber ich habe auch sehr viele andere Interessen. Leider hat man jetzt nicht so viel Zeit dafür, jetzt richtig den Kopf da rein zu investieren. Aber ja. There's a lot after baseball, a lot of life after baseball.
Überhaupt keine Frage. So, jetzt sind wir hier im Clubhouse. Ich war noch nie in einem Major League Baseball Clubhouse.
Willkommen.
Wie war das für dich, als du als junger Spieler erstmals in die Major Leagues gekommen bist? Ist man da komplett in awe oder sagt man sich, okay, Alter, dafür habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet, davon habe ich geträumt?
Nein, auf jeden Fall ist man hat alles bewundert zum ersten Mal. Und es hat für mich ein paar Monate gedauert, wo ich alles vergessen konnte und mich einfach auf ein Spiel fokussieren konnte. Aber wie gesagt, man stand halt da in der Box und hat halt so Leute gesehen, die auf dem Mount standen, die man immer bewundert hat und im Fernsehen zugeschaut hat. Und das hat dann direkt so ein Disadvantage für mich gemacht, weil ich gegen jetzt Verlander spielen musste und ich dachte, oh mein Gott, das ist der große Verlander. Aber jetzt ein paar Monate dann in die Rookie-Saison hinein, muss man das zur Seite schieben, um einfach da mitzuhalten zu können. Und jetzt ist es halt egal, wer auf dem Mount steht, das ist einfach ein anderer Werfer mit einem Ball.
Hat man dort irgendwann, hast du wahrscheinlich in deiner Karriere Pitcher gehabt, gegen die du überhaupt nicht konntest? Also gegen Randy Johnson musstest du zum Glück wahrscheinlich nie ran, ja, aber gibt's auch... Chris Sale, okay, also das ist für dich, ja, okay.
Ja, also die nächste Frage war jetzt, wer der Schwierigste war, oder?
Gibt's irgendjemand, wo du einfach fast ein bisschen zu viel Respekt hast, wenn du in die Batterspots gehst?
Der Sale.
Chris Sale immer noch.
Ja.
Der ist in Atlanta jetzt gerade.
Ja, ja, ich glaube, der ist vielleicht verletzt. Aber ja, wie gesagt, zu diesem Lefty-Thema, der wirft halt so von hinter mir, weil er so rausspringt.
Ja.
Und das ist halt ein sehr interessantes Angle, was man als Lefty da, dann müsste man den Kopf so richtig zur Seite drehen, damit man den Ball richtig in die Peripherals, in die Perspektive bekommt.
früher mal erst viel Baseball in Deutschland gelaufen, insofern hat es immer geheißen, pass auf, oder ich habe sogar im Amerikanischen gehört, der Hitter sieht den Ball tatsächlich, während der auf dich zukommt. Da gibt es Augenblicke, wo du den Ball gar nicht siehst und dann ungefähr 3 Meter vor der Platte siehst du ihn wieder. Angeblich. Also wie kannst du erkennen, ob das jetzt ein Slider, ob es ein Changeup ist, ob es ein Fastball ist? Ist das reiner Instinkt mittlerweile? Ist es Routine? Wie erkennt du das?
Also ich persönlich bin immer für den Fastball bereit.
Okay.
Und es gibt natürlich Spieler, die den Ball jetzt so krass andrehen, dass man die Naht gar nicht sieht.
Mhm.
Aber normalerweise sieht man hier einen kleinen Buckel, so wenn der Slider rauskommt. Oder man sieht halt, wie der Pitcher den Ball kurz wirft.
Okay.
Aber die Pitcher heutzutage verstecken den Ball so gut, dass man es kaum sieht. Die drehen ihn so krass an, dass es schwer ist, den zu sehen. Und ja, ich würde sagen, wir machen immer Witze drum, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo fast jeder jetzt die höheren 90 wirft.
Mhm.
Und in 5 bis 10 Jahren werfen wahrscheinlich alle aus dem Bullpen 100. Und dann ist halt die Frage so, drückt man den Mount weiter zurück, ja, damit die Hitter da noch eine Chance haben? Oder wie wird es dann,
ich sag mal, wie kannst du der Defense eine Chance geben, im Grunde genommen?
Der Offensive.
Ah, der Offensive, ja.
Weil die Pitcher werden so krass. Die Pitcher entwickeln sich immer weiter und die Hitter haben nicht so ein. Es gibt halt diese Camps oder diese Akademien, so wie Thread, aber es gibt halt diese riesen Akademien, diese Warehouses, wo die nur das Pitchen weiterbringen mit den Analytics und den ganzen Data Analysis und diesem Computersystem, wie man den Ball fester andrehen kann. Und natürlich haben die jetzt nicht mehr diesen Stick, was da vor ein paar Jahren entdeckt wurde, zum Glück. Aber ja, so der Witz ist, ich bin wahrscheinlich jetzt in den nächsten 5 Jahren nicht mehr in der Liga, vielleicht nicht in ein paar Jahren, aber was ich jetzt in dem Sport erreichen durfte als Berliner, ich bin super dankbar dafür und könnte mir das eigentlich nie vorgestellt haben als Kind. Ja.
Du bist in einer super Mannschaft. Ihr seid, glaube ich, stand heute 6 Spiele vor den Mets. Du bist aus der American League gekommen, wo die Twins in schöner Regelmäßigkeit gegen die Yankees rausgeflogen sind. Wenn ihr jetzt in der National League seid, habt ihr natürlich die Dodgers, die am meisten Geld von allen ausgeben, die Verletzungsprobleme haben. Aber dennoch, ich verfolge das schon relativ genau. Die Phillies galten letztes Jahr schon eigentlich als Favorit, in die World Series zu kommen. Es waren dann die Dodgers. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen Stand jetzt, die Leute, die gesund sind und die eben nicht spielen können, siehst du euch auf Augenhöhe mit den Dodgers?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Schon.
Ja, ich meine, man schaut sich die Bilanz an. Wir stehen da direkt, ich glaube, mit gleichem Rekord da. Das Wichtigste ist halt hier, dass wir gesund in die Playoffs reingehen. Und jetzt sind wir zum Glück sehr gesund und auch in einem sehr guten Headspace. Und das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, als Mannschaft stehen wir direkt da mit den Besten.
Ein zwei Fragen vielleicht noch ganz für mich zu uns verstehen. Die Milwaukee Brewers, die vor der Saison eigentlich niemand so richtig auf dem Zettel hatte oder ein kleines bisschen, gewinnen dann plötzlich 14 Spiele in Folge, 12. Was entwickelt sich da in der Mannschaft? Ist es dann so, dass du im Dugout sitzt und sagst, okay, wenn ich jetzt ein Pinch-Hitter bin, ich weiß, es läuft gerade so gut, das funktioniert dann auch, wenn ich reinkomme? Welche Dynamiken gibt's dann in der Mannschaft? Feuert ihr euch dann mehr an, wenn ihr wirklich auf so einer Winning Streak seid? Glaubt ihr dran, dass dann euer Closer auf keinen Fall die Runs abgeben wird? Was passiert da in der Mannschaft?
Wir glauben jeden Tag aneinander, egal was passiert. Ja, und das ist das Wichtigste. Egal, ob jetzt gewinnen oder 5 Spiele hintereinander verlieren. Wir glauben aneinander und wir versuchen immer direkt, wo wir hier in dieses Zimmer reingehen, jeden Tag gute Energie mitzubringen. Und da fängt's an. Und man weiß, dass jeder hier sehr talentiert ist und die Skillset hat, um den Sport zum höchsten Level zu spielen. Aber es fängt, wie gesagt, mit der Mentalität an, jeden Tag. Und hier, finde ich, können sie die Spieler hier die Seite direkt wechseln, egal was am Tag davor passiert ist. Und das merkt man.
Short memory ist auch wichtig.
Genau.
Eine Sache noch ganz unten ist der Spend von Bryce Harper, der, glaube ich, schon der prominenteste Spieler von euch ist. Gibt es sowas wie ein Leadership im Team? Ist das überhaupt Bryce? Sind es andere Leute, die dir vielleicht auch helfen, wenn du mal ein bisschen in einem Slump bist und sagen, komm, morgen wird es wieder besser. Gibt es sowas in eurem Team hier?
Schon. Für mich persönlich gibt es da ein paar Spieler. Der Bryce ist natürlich der wie gesagt, der prominenteste. Und ich schaue zu ihm immer als Beispiel, wenn es auf dem Feld ist. Aber ich würde sagen, dass er mehr der Leader by Example ist.
Okay.
Und wenn es zu Slums kommt, wo ich vielleicht ein bisschen positive Energie brauche, der hier hilft mir sehr viel, der Marsh, das okay, Kumpel von mir.
You're helping him, is telling me. You're a big help for him.
He helps me more than I will ever help him.
Ich meine, es gibt mehrere. Wir haben hier sehr gute Leute in der Mannschaft. Ja, ich freue mich jeden Tag hier mit den Leuten, mich zu, einfach ein Spiel in Baseball zu attackieren zu dürfen. We go to war together und ja, es ist eine super Mannschaft.
Max, viel, viel Glück. Fantastisch. Ich danke dir.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Herrschaften, es ist die Big Show 724 und wir schalten jetzt nach Tampa zu André Funk. Dre, wie ist es in Tampa? Ich stelle es mir finnisch kühl vor mit frühen Sonnenuntergängen. Wie ist es wirklich?
Ich glaube, recht früh geht die Sonne schon unter. Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich seit 11 Uhr heute schon in der Nokia Arena, heißt ja hier ist. Parallel läuft hier gerade Schweden gegen Finnland. Also über mir, weil ich bin ja quasi unter dem Parkett. Hier unten ist das Eishockey-Trainingsparkett sozusagen der lokalen Eishockey-Mannschaft, wo ich nicht weiß, wie die heißt. Aber ja, sonst habe ich noch nicht viel gesehen von der Stadt. Gestern angekommen. Manche haben es mit Wolfsburg verglichen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da zentral am Wasser ein ziemlich großer Schornstein steht. Man nennt ja wohl auch Tampere, das ist Manchester, Finnlands. Wolfsburg kann ich jetzt nicht unbedingt teilen, aber so ist es ganz schön. Ich glaube, man kann ja einiges machen auch abends. Nicht, dass ich das jetzt könnte die nächsten Tage, aber bisher gefällt es mir ganz gut.
Ja, also wir kommen gleich zur deutschen Nationalmannschaft, die ganz, ganz souverän gegen Montenegro, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gestartet ist, aber souverän das erste Spiel gewonnen hat. Aber was ich auch gelesen habe und was ich auch hier festgestellt habe, nur hier sind wir in New York, eher schüttere Kulisse. Also wie nehmen die Finnen das Turnier bis jetzt an? Es ist ja noch ganz, ganz jung. Und wie viele deutsche Schlachtenbummler, wie man früher gesagt hat, sind denn mit dem DBB-Team unterwegs?
Ja, so eine richtige Schlacht können wir wahrscheinlich mit der Anzahl der deutschen Fans nicht schlagen hier. Zumindest keine erfolgreiche. Also ich habe, glaube ich, gehört, dass die offizielle Fanreise wohl sich so um 35, 40 bewegt. Ich habe noch von 9 Leuten gehört, die aus Berlin so angereist sind. Ich habe ein paar Kollegen noch gesehen, bekannte Fans, sage ich mal. Ich würde es mal alles in allem großzügig auf 150 schätzen, die da sind. Aber muss sagen, jetzt gerade Schweden, Finnland, ausverkauft, geile Stimmung. Aber wenn man sie gerade nicht hört, weil ich im tiefen Katakomben der Nokia Arena mitbefinde. Aber das ist was, das muss man, glaube ich, auch nochmal allen da draußen sagen, die erst seit der Eurobasket 2022 in Köln bei der Vorrunde im Basketball-Game sind. Das ist leider Gottes die traurige Realität bei Fieberturnieren. Egal welcher Club, ob es eine WM ist, ob es eine Eurobasket ist, bei Olympia mag es anders sein, dass diese Partien in der Regel, wenn der Gastgeber, wie es momentan gerade ist, nicht spielt, nicht gut besucht sind. Ich kann mich an einen Spiel erinnern, 2017 in Tel Aviv, eine ausgemachte Basketball-Hochburg mit Maccabi. Da hat Deutschland gegen Georgien gespielt, da bin ich rumgelaufen, da waren bei 24 Fans in der Halle. Also das ist wirklich leider ein Problem der Fieber und auch der Grund, warum sie ja die Vorrunde der Eurobasket in so vielen verschiedenen Ländern, ja derzeit eben Finnland, Polen, Lettland und auch Zypern austragen, weil du sonst eben so viele Geisterkulissen hast, dass das natürlich auch ein negatives Produkt ausübt. Aber hoffen wir mal, dass dann in der Endrunde in Riga eventuell ein bisschen anders wird.
Ja gut, ich meine, also das ist ja Basketball, hat da kein Alleinstellungsmerkmal, weil das haben wir bei der Handball-Europameisterschaft genauso gesehen. Ja, okay, Kroatien hat sich angeboten für österreichische Fans und natürlich für die Heimfans, wobei die Österreicher da, bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt in Kroatien gespielt haben. Anyway, 106-76, zur Pause allerdings nur 46-43. Ich gehe davon aus, es war never in doubt, aber warum haben die Deutschen gegen Montenegro jetzt bis zur Halbzeit, Dre, haben sie Probleme gehabt oder haben sie so gespielt, wie du es erwartet hattest?
Ich möchte es nicht zu confident klingen nach einem Auftaktsieg in der Eurobasket, aber ich glaube, Montenegro kann ganz froh sein, dass Deutschland in der ersten Halbzeit gerade defensiv nicht so den Zugriff gefunden hat. Das war einerseits lag, es war nicht das erste Spiel heute, das war ja um 13.30 Uhr Ortszeit, sondern es war ja dann ein bisschen später, aber trotzdem war es halt ein Nachmittagsspiel. Und so wirkte das ein bisschen auch in den ersten 20 Minuten. Also Deutschland hat gerade in der Verteidigung, wo sie einfach brutal gut aufgetreten sind in der Vorbereitung, vor allem halt im letzten Vorbereitungsspiel in Spanien, die nun wirklich keine Laufkundschaft sind, selbst die hatten enorme Probleme, so ein bisschen in ihre Sets da vorne reinzukommen. Und der Druck war einfach nicht da in den ersten 20 Minuten. Da hat man dann doch relativ viel zugelassen. Und man muss auch sagen, dass die Montenegriner entgegen allem, was wir so über sie wussten, auch über ihr Niveau gespielt haben. Ne, die haben zum Beispiel einen, also witzigerweise heißt der Allmann, also hier ist der Allman, Amerikaner eingemontenegrinisiert, der nicht wirklich Verbindung ins Land hat, der hat nie da gespielt, kennt er glaube ich auch niemanden, also ein bisschen angerufen haben, wahrscheinlich, dass er den Pass haben möchte. Und der ist eigentlich kein Werfer, hat dann aber, wie gesagt, gleich direkt noch zwei Dreier getroffen, wieder noch einen dritten, Traubenjagd, ebenfalls ein Guard, hat extrem gut gespielt im ersten Viertel. Nikola Vucevic, der NBA Center, auch brutal gut unterwegs gewesen. Aber es lag eben daran, dass Deutschland denen einfach auch den Raum gegeben hat. Und sobald der Raum verknappt wurde dann im dritten Viertel, dann war es, glaube ich, 33-12. Und danach war die Messe dann gelesen. Also, dass Montenegro überhaupt noch dann seine Stars drauf hatte, hat wahrscheinlich eher mit zu tun gehabt, dass man vielleicht dann eventuell noch hofft, in einen Dreiervergleich mit Deutschland zu kommen. Aber das war dann einfach ein Klassenunterschied. Und ich meine, ich will Sachen jetzt nicht vorgreifen, aber wir haben davor Litauen gesehen gegen Großbritannien. Großbritannien zwar und ohne ihren besten Mann, aber das war auch schon, was Großbritannien da gezeigt hat, da muss man sich ein bisschen sorgen, um das United Kingdom machen, die gegen Deutschland ran müssen an der übernächsten Partie. Und Litauen aber auch nicht wirklich souverän. Für mich ist es nach dem Auftritt auch nicht unbedingt zu den Medaillenkandidaten, was natürlich ein bisschen vermessen ist, um nach einer Partie zu sagen. Aber so wie es bisher sich darstellt, ist Deutschland wahrscheinlich noch mehr Favorit auf den Gruppensieg, als sie das vorher waren.
Jetzt greife ich ein bisschen vor, weil das habe ich mir sogar aufnotiert, die Frage. Ich weiß ja, dass du mit Lukas Feldhaus auch Deep Dives machst, wo ich eine Sauerstoffmaske brauche, weil mir das, da muss ich in den Almanach neben mir liegen haben. Aber die Frage, die ich habe, auf welches Vorbereitungsspiel gibst du was? Also sie haben gegen Serbien gespielt. Ich glaube, du warst, wenn ich das dann in Social Posts entnehme und auch dem Podcast, happy mit dem Auftritt gegen Spanien. Aber wie viel wert sind diese Vorbereitungsspiele?
Ich glaube, das eint vielleicht sogar alle Mannschaftssportarten, dass, wenn man weiß, eine Mannschaft hat 3, 4, 5 Vorbereitungsspiele auf eine Saison oder auf ein großes Turnier, wie es diese Europameisterschaft. Das letzte Spiel ist eigentlich das, auf das ich dann eigentlich in der Regel immer verstärkt schaue, weil man da natürlich dann sieht, okay, das ist wahrscheinlich die Rotation, die man auch erwarten kann, gerade im Basketball mit einer Auswechslung. Und das, man sieht auch schon dann hoffentlich die Entwicklung, die so eine Mannschaft in der Vorbereitung nehmen muss. Und das hat man gesehen gegen Spanien. Deswegen bin ich im Endeffekt auch nur zum Spiel nach Köln gefahren. Und all das, was man vorher so ein bisschen auf einer To-Do-Liste hatte vor dem Turnier, haben sie halt in der Partie abgearbeitet. Ne? Also wir haben dann nur ganz, glaube ich, eine Minute oder nur ohne Dennis Schröder oder Franz Wagner auf dem Feld gesehen. Ne? Wir haben Defensive gesehen, die wirklich super konzentriert war. In den Partien davor gab es immer wieder so kleinere, ich will es nicht mal Aussetzer nennen, aber wenn man natürlich quasi nicht bei Null an, obwohl man hat schon mal Null angefangen mit Mumbo vor der Vorbereitung, weil natürlich viele unter ihm noch nie gespielt haben, dass da immer noch Sachen haken und man einfach vielleicht Sachen nicht ganz selbst richtig wahrnimmt, die 50 auf dem Feld stehen, das gehört einfach dazu. Sonst wäre das System auch zu simpel, muss man sagen. Mumbo hat teilweise auch relativ komplizierte Sachen in seiner Mannschaft da abverlangt in der Vorbereitung. Und das war aber gegen Spanien über weite Strecken einfach wahnsinnig gut. Der Basketball ist ein Spiel, wo es immer Fehler geben sollte, gar keine Frage. Aber das war, deswegen habe ich auch diesen Post gemacht. Das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr überzeugend in Köln. Und das hat mich heute in der zweiten Halbzeit auch fortgeführt. Und das Schöne ist ja an dieser Gruppenphase, du hast ja 6 Teams hier, was ja eigentlich auch sehr, sehr viel ist. Also du hast 5 Partien, bevor es dann nach Riga geht, hoffentlich ins Achtelfinale. Und du hast heute gegen Montenegro gespielt, wahrscheinlich sogar der stärkste von den 3 Gegnern, die du in den ersten 3 Partien vor der Brust hast. Dann geht's gegen Schweden, die das gerade gut machen. Ich glaube, mehr oder weniger unentschieden hier gegen Finnland. Dann spielst du gegen Großbritannien, die nach allem, was ich bisher gesehen habe, die mit Abstand schwächste Mannschaft hier sind. Dann kommt Litauen und dann kommt Finnland. Also das ist eine schöne Startbahn für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in dieses Turnier rein. Und wenn man natürlich jetzt unter Ab- und Wettkampfbedingungen, relativ wenig Zuschauer natürlich, aber sich dann auch selber steigern kann, noch mehr einspielen kann, dann hast du am Ende Litauen als Test und dann nochmal Finnland mit dieser Kulisse hier mit knapp, glaube ich, 13.000, 14.000, die hier reinpassen, dann bist du, glaube ich, gut gerüstet für Riga.
So, jetzt sprichst du Dennis und Franz Wagner an. Ich meine, Dennis, ohne mit ihm jemals geredet zu haben, aber der Eye-Test ist ja folgender. Dennis ist der Chef auf dem Platz, aus meiner Sicht. So, und mit Franz Wagner hat er jetzt aber jemanden, und die Amerikaner definieren können ja auch gerne mit Gehalt, der unfassbar viel Kohle verdient gerade. Wie ist die Chemie zwischen den beiden? Gibt es schon eine klare Rollenverteilung? Akzeptiert Dennis, dass das okay ist? Oder wie schaut es zwischen Franz und zwischen Dennis aus? Gibt es da vielleicht Konfliktpotenzial? Nicht, dass ich ihn bräuchte, aber wie sieht's aus zwischen den beiden?
Nee, ich glaube, dieses amerikanische Denken im Sinne von, auf welchem Team ist das eigentlich, das müssen wir hier nicht bemühen. Also diese Mannschaft ist ja auch mehr als Franz Wagner und Dennis Schröder. Die Mannschaft hat natürlich auch einige Leader, die eben nicht Franz Wagner und Dennis Schröder heißen. Und Joe Vogtmann, der natürlich ein großes Ansehen genießt, jemand wie Daniel Theiss und selbst Spieler, die vielleicht, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt als Lautsprecher bekannt sind, so ein Andy Obst oder so. Das sind alles Jungs, die sind lang genug dabei. Die kennen sich auch über die Jahre gut genug. Also Konfliktpotenzial sehe ich da überhaupt gar nicht. Auch vor allem auch gar nicht zwischen Dennis und Franz, weil das eben 2 Jungs sind, die, so wie ich es wahrnehme, ich habe natürlich mit beiden noch nicht gesprochen hier, die einfach sich wahnsinnig bewusst sind und das nicht erst seit den Wochen von Manila, dass wenn sie ihre Stärken so einbringen, dass sie sich gegenseitig besser machen. Und Franz Wagner war in Manila vor 2 Jahren noch nicht da, wo er jetzt ist. Also hat sich auch eine tolle Entwicklung da Bahn gebrochen. Und das natürlich ist da auch über die nächsten Jahre wahrscheinlich ein bisschen Stabübergabe nochmal geben wird Richtung Franz Wagner, der natürlich noch reifer wird. Heute hat er gerade Geburtstag. Und Dennis Schröder, der auch schon über 30 ist, der dann wahrscheinlich ein bisschen in 2. Liga noch tritt, das ist ja vollkommen klar. Aber die beiden zusammen, ich habe das heute auch einem Kollegen gesagt, also wenn wir uns alle Spieler nehmen, die wir jetzt hier gerade haben in Tampere, dann sind Schröder und Wagner 2 der 3 besten Spieler. Der dritte ist dann Lauri Markkanen. Da muss man diskutieren, wen man dann wohin setzt. Aber das ist eine brutale Qualität, die wir haben da an der Spitze. Und dazu kommt eben noch mal eine Mannschaft, die auf allen anderen 10 Positionen einfach so gut besetzt ist, dass wir es uns leisten können, Spieler, die im Eurocup oder in der Euroleague zum Einsatz kommen und da eine gute Rolle spielen, die müssen sich dann ein bisschen kämpfen, um Hauptminuten zu kriegen. Also das ist wirklich eine Tiefe, die wir haben, trotz der Ausfälle. Also Herr Hartstein ist nicht dabei, Moritz Wagner ist nicht dabei. Ein paar andere würde ich hier nennen, aber ich glaube schon zu viel von deiner Zeit in New York. Da muss man einfach sagen, das ist eine brutale Qualität, die wir da haben. Und wenn das so weitergeht, dass sie so auch defensiv den Druck aufs Parkett bringen und so schnell nach vorne spielen, dann kann man noch Großes erwarten von dieser Mannschaft.
Bisschen Zeit habe ich noch, Dre. 2, 3 Fragen vielleicht. Alex Mumbrou war jetzt heute nicht dabei. Jetzt hätte ich gedacht, okay, die kennen sich, wie du sagst, alle so gut. Jeder kennt seine Rolle. Du sagst mir aber vor 3, 4 Minuten, dass Alex Mumbrou eigene Ideen hat. Das Team ist also, braucht es den Coach später ins Turnier? Oder kann dieses Team, könnte es auch alleine spielen? Deppert gefragt.
Dennis Schröder hat heute darüber gesprochen, in der Mixzone, dass er meinte, naja, Alex Mumbo ist ja der Kopf der ganzen Unternehmung hier, Head of the Snake hat er das genannt. Natürlich wollen sie alle auch zurückhaben. Er liegt ja in der Klinik in Tampere. Gibt Gerüchte hinter den Kulissen, was er hat, die aber vielleicht noch nicht, die ist nicht so hart, dass man ihn weitergeben könnte. Ich bin gespannt, wann er zurückkommt. Das Schöne ist, nach so einem Auftaktsieg, glaube ich, steht jetzt niemand am Hotel, Klinikzimmer und klopft und sagt, irgendwie geht. Und man kann sagen, hey, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Kann eventuell noch ein paar Tage dauern. Wie gesagt, man hat jetzt ja morgen spielfrei, dann die Partie gegen Schweden, dann die Partie gegen Großbritannien. Das dauert ja noch ein paar Tage. Hier am 4.9. geht es erst nach Riga. Aber natürlich, umso eher er zurückkommt, umso besser. Das sind ja nicht nur Sachen im Spiel, das Coachen da, sondern einfach natürlich die Zeit dazwischen, zwischen den Partien. Ne? Die Zeit der Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Auch zu sehen, vielleicht, wenn Sachen funktionieren, noch ein bisschen justiert werden müssen. Das sind ja alles Entscheidungen, die trifft ja auch nicht alleine. Es gibt natürlich einen Trainerstab, einen Alan Ibrahimovic, der heute gecoacht hat. Ist ja auch ein sehr erfahrener Mann, der natürlich auch schon in den diversen U-Nationalmannschaften auch Medaillen gewonnen hat mit dem DBB und natürlich auch mit Spielern zusammengearbeitet hat, die ihn jetzt hier dabei haben. Und auch er kennt die Mannschaft natürlich sehr, sehr gut. Von daher ist es wichtig, dass jemand wie Mumbo natürlich zurückkommt. Einfach um dieses Team zusammen zu haben. Und auch die Rollenverteilung, die ja vor dem Turnier natürlich auch klar gemacht wird, okay, wer kümmert sich um die Vorbereitung auf den nächsten Gegner? Ne? Wer, ich kümmere mich nur auf den Defense, da gibt es eine klare Rollenverteilung in dem Stab. Wenn jetzt der Chef da fehlt, dann ist es natürlich nicht gut. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir ihn hier in der Vorrunde noch sehen werden. Und dass er also einfach auch, dass die Qualität, die er sicherlich auch hat, dann als In-Game-Coach damit einbringt. Allerdings muss ich auch sagen, als Spieler kenne ich ihn wahrscheinlich besser als Trainer. Denn da haben wir von ihm noch nicht so viel gesehen. Aber ich hoffe einfach mal, dass er auch die Früchte seiner Arbeit ernten kann. Denn auch weil er der Mannschaft wieder so ein neues taktisches, vor allem auch defensives Korsett geschneidert hat, steht sie ja gerade da, wo sie steht.
Dann lass mich abschließend noch zu Dennis was fragen. Du hast ja, ich glaube, bei Insta war es zu seiner, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, seiner Einschätzung, wie die deutsche Öffentlichkeit Dirk wahrnimmt und wie sie ihn wahrnimmt, hast du das, wie ich finde, sehr nachvollziehbar erklärt, wie viel, wir kennen das ja aus anderen Sportarten ja auch, ja, also es ist, glaube ich, ganz schwierig zu vergleichen. Ich versuch's trotzdem. Michael Stich hat nie eine Chance gegen Boris Becker gehabt, Sebastian Vettel hat nie eine Chance gegen Michael Schumacher gehabt. Und jetzt weiß ich schon, bei Dennis ist natürlich so, andere Hautfarbe, da nehme ich uns Österreicher zu 100% mit rein, tun sich viele Leute extrem schwer. Aber wie viel von diesen anderen eben auch, dass Dirk eben der Erste war, gut, man könnte sagen, Detlef Schrempf, auch nicht gerade schlecht gewesen in der NBA, aber wie viel von diesem immer schwieriger, der zweite absolute Superstar zu sein, spielt da auch mit rein aus deiner Sicht?
Also ich glaube nicht mehr, dass das jetzt der zweite war oder so. Ich glaube eher, dass es ein bisschen so ein Zweiklang ist für mich. Also das, was ich in meinem Podcast auch geschrieben habe, ist natürlich dieses leidige Thema, was manchmal aus Rassismus, dass natürlich Menschen, wenn sie da jemanden sehen, der nicht aussieht wie sie aus dem gleichen Land, da gewisse Probleme mit haben. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe ihn selber danach jetzt nicht gefragt, aber dass er diesen Vergleich, den angestellt hat, als Fahnenträger bei Olympia, darum ging es ja eigentlich. Ne? Dirk Nowitzki wurde das, alle haben ihn gefeiert, er wurde es und das haben ihn nicht alle gefeiert. Na, aber was ungesagt blieb da, ich denke, das ist sehr plausibel, dass er natürlich auch dann Kommentare gesehen hat unter diversen Posts vielleicht und vielleicht bei ihm auch im Postkasten, keine Ahnung, virtuell gelandet sind, die sicherlich nicht aus einer Ecke kamen, oh, ich finde Dirk Nowitzki aber besser. Und der ist der größere Basketballer und ich weiß nicht, ob die diese Ehre zuteil werden sollte, sondern ich glaube, das waren wahrscheinlich dann auch höchstgradig rassistische Anfeindungen, die wahrscheinlich von Leuten kommen, die nicht mehr wissen, wer Dirk Nowitzki war oder ist Sportler, sondern einfach nur sich daran gestört haben, dass da jemand mit dunkler Hautfarbe Deutschlands Fahne trägt. So, ja. Das ist die eine Sache. Und die kann man natürlich auch nicht entschulden. Ne? Das ist Teil der Gesellschaft, sind wir das Teil leider von vielen Gesellschaften auf dieser Welt. Aber das werden wir auch nicht wegkriegen. Ich frage mich, wie das ist. Es gibt auch andere Komponente. Und das ist eine, die dann wirklich aus der Basketball-Bubble kommt. Und auch da kann man natürlich wieder sagen, ja, aber alle Leute, die das schreiben oder sagen, die kommen eben auch aus dieser rassistischen Ecke, kann ich schlecht beurteilen. Was ich aber wahrgenommen habe in den letzten Tagen, weil unter dem Reel, was ich da rausgeschnitten habe über diese Stelle, gab es ja auch Kritik an meiner Aussage und dass ich das konzentriert hätte und so. Und da hat man natürlich auch schon rauslesen können, auch vielleicht ein bisschen bei den mehr reflektierenden Posts, dass es in Basketball Deutschland eine Menge Leute gibt, die halt sagen, naja, das ist eben kein Nowitzki. Der ist mir nicht so sympathisch wie Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki war, keine Ahnung, welches Adjektiv man da jetzt einbringen möchte, war geerdet, auf dem Boden geblieben, war immer nett, keine Ahnung, was die Leute da jetzt eintragen würden, diesen Platzhalter. Aber eben dann sagen, aber der Schröder, der ist eben arrogant. Der hat die Sache über Maxi Kleber gesagt, der hat dies und das und jenes gemacht. Und natürlich, das kann man alles so sehen. Da ist ja jeder kann seine Meinung bilden. Ist ja auch schwer zu sagen, wer wen sympathisch findet und wen nicht. Die Frage ist immer, was macht man daraus? Was macht man aus solchen Gefühlen und Wahrnehmungen, die man da hat? Und da, denke ich, schießen einige sehr, sehr weit über das Ziel hinaus und ziehen eben dann diesen Vergleich mit Dirk Nowitzki, auch mit dem sportlichen Vermächtnis, den ja Dennis in diesem Stern-Interview, zumindest wie ich es weiß, nicht gezogen hat. Ich glaube, nirgendwo gelesen, sagt er, dass ich bin gleich guter Basketballer wie Dirk Nowitzki war und mir sollte eigentlich die gleiche Ehre zuteil werden. Das habe ich nirgendwo vernommen. Weil viele Leute machen das daraus und das ist dann vielleicht ein bisschen sehr kurzsichtig und die lassen sich davon ihren eigenen Animositäten leiten. Aber gut, das ist ja auch wohl jedem sein gutes Recht, ob die nun Recht haben oder nicht. Da kann man sicherlich auch nicht viel machen, denke ich.
Da denken jetzt mal alle kollektiv drüber nach. Bleiben bei Magenta dabei. RTL überträgt die deutschen Spiele, soweit ich weiß. Auch Dre, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause in der Big Show 724.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 724 und ein bisschen ist das Football-Fieber, das NFL-Fieber in den USA schon zu greifen. Das hat auch mit nicht-sportlichen Themen zu tun, die wir möglicherweise ausklammern werden in den kommenden 20, 25 Minuten. Mit zum einen Andreas Renner. Hallo Andreas.
Hallo.
Und mit Christian Schimmel. Hallo Christian.
Christian, einen wunderschönen. Ja, ja, wir sind mal auf der langsamen Seite, aber noch gerade rechtzeitig, um die Spielverzögerungsstrafe zu vermeiden.
Ja, gerade mal so. Also ich fahre hier Jahr für Jahr mit meinem Auto rein und heute war wieder ganz, ganz übler Verkehr. Da höre ich WFAN, The Fan, auf AM 660. Also wer die Frequenz sucht in New York, es ist auf jeden Fall hörenswert. Und Andreas, das Thema die letzten Tage war tatsächlich, also die große Tommy DeVito-Ära ist zu Ende gegangen mit den Giants. Kombinierte Frage A, ist das ein Drama? Für wen ist das das größere Drama, für die Giants oder Tommy DeVito? Und B, es wurde tatsächlich in den Raum gestellt, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist, dass Tommy DeVito möglicherweise zum Stadtrivalen wechselt.
Das kann man jetzt schon ausschließen, weil er hat bei den New England Patriots unterschrieben, nachdem er wohl im letzten Preseason-Spiel gegen die Patriots eine ganz gute Leistung gebracht hat. Tommy DeVito ist halt so die Feel-Good-Story von New York. Der kommt aus New Jersey. Das ist als wäre er sozusagen der Sohn der Sopranos und ist ein Kind der Umgebung und hat halt ohne große Erwartungen bei den Giants sich einen Kampf im Roster erkämpft. Wenn man da mal zurückdenkt, das ist ja mittlerweile 2-3 Jahre, weiß gar nicht genau her, wo er dann mal ein paar Spiele starten muss. Die ersten paar Spiele waren wirklich katastrophal. Und dann hat er aber so einen Groove gefunden und, glaube ich, auch so eine Serie hingelegt von 3 Siegen in Folge und so. Und dann hat Tommy DeVito, dem keiner eine Chance gegeben hat, hat sich halt tatsächlich langfristig einen Platz als Backup-Quarterback in der NFL gesichert. Und was man ja auch daran sieht, dass die Giants ihn dann gehen lassen, aber es sofort jemand anders da ist, der sich für ihn interessiert. Vielleicht nur, um vor dem ersten Saisonspiel Informationen über den Gegner abzugreifen oder weiß der Teufel was, sowas kann ja auch immer im Hintergrund stehen, aber Tommy DeVito ist halt natürlich eine romantische New Yorker Story und da muss man dann auch sagen, da wo der hingekommen ist, wenn der noch ein paar Jahre Nummer 3 in der NFL ist, dann hat er schon sehr viel mehr erreicht, als ihm das irgendjemand zugetraut hätte.
Christian, richtig oder falsch? Nur wenige Namen in der NFL-History legen nahe, dass der Träger dieses Namens nicht groß genug ist, ein Quarterback zu sein wie Tommy DeVito.
Ja, kann ich mitgehen. Wobei doch,
ich weiß nicht, wie groß er ist, aber der kann, also der Name gibt nicht mehr als 1,75 her.
Ja, das definitiv. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was es am Ende sein wird. Ich meine, man muss ihm wirklich Respekt zollen, weil er als Außenseiter, Andreas, du hast ja gesagt, in die Liga gekommen ist. Auf der anderen Seite weißt du halt auch, wenn der für dich Spiele bestreiten muss, dann ist eine ganze Menge falsch gelaufen.
Ja. Er ist übrigens 1,88 Meter groß.
Na ja, okay, das ist dann, wie man früher...
Was für einen Quarterback immer noch eher so die untere Grenze ist.
Ja, aber früher mal, ich weiß gar nicht, wo das Gardemaß losgeht, das klassische. Ab wann man gesagt, der Mann hat Gardemaß. Ja, wir wollen, da hat Andreas die Hand gehoben, auch in dieser Woche ein bisschen über Shedeur Sanders sprechen. Aber Christian, lass mich vielleicht, kannst du uns ein bisschen Lust machen auf ein, zwei andere Rookie-Quarterbacks, die wir in diesem Jahr sehen werden, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als Shedeur Sanders.
Gerne nochmal. Natürlich denke ich schon, dass wir da den einen oder anderen haben werden, der früh Spielzeit sehen wird. Es ist offensichtlich bei Cam Ward, bei dem Quarterback von den Tennessee Titans, die jetzt auch nicht das allerbeste Supporting Cast haben. Ich glaube, die werden relativ viel den Ball laufen. Ward mit Sicherheit jemand, den wir der nicht gut gegen Druck ist, aber eine Kurzpass-Offense sehr gut anführen kann. Der ja so ein bisschen die Antithese zu den Gunslingern aus den letzten Jahren ist, der in Struktur relativ gut gespielt hat. Also definitiv ein interessanter Spieler mit einer guten Offensive Line. Tennessee wird den Ball laufen. Ansonsten werden wir tatsächlich keinen sehen erstmal. So, Jackson Dart hat bei den Giants eine Chance, irgendwann zu übernehmen. Die ganzen Lobeshymnen in der Preseason, weiß nicht, wie es Andreas geht, ich bin da ehrlich gesagt sehr vorsichtig, weil Teams spielen da eben auch sehr, sehr vereinfachte Coverages, und das große Problem von Jackson Dart im College war immer, wenn er zum zweiten Read musste, wenn die Coverages komplizierter machen. Tyler Shirk hat das Quarterback-Duell in New Orleans verloren gegen Spencer Rattler. Auch das ist, glaube ich, keine Entscheidung für die Ewigkeit, denn die Saints Offense wird wenig Spaß machen. Milrow, Gabriel ist der Backup von Flacco in Cleveland. Und die anderen werden, glaube ich, relativ wenig Chancen haben. Also Max Brosma, Undrafted Free Agent, hat in Minnesota das Roster gemacht. Das ist vielleicht eine Überraschung. Aber es wird zu Beginn erstmal nur Cam Ward sein.
Und Andreas, Shedeur Sanders, erstes gutes Preseason-Spiel hin oder her, wird es auch nicht werden. Jetzt hat sein Vater Dion, dem wir auf diesem Wege, ich weiß, er hört uns sklavisch, gute Besserung wünschen, gemeint, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass, weil er so prominent ist und weil er so von Dion gepusht wurde, eigentlich gar keine, er hatte nie eine Chance, hat er sie trotzdem in irgendeiner Art und Weise genutzt, Andreas?
Ja, also er hat ja ein Preseason-Spiel gemacht, das war auch, sagen wir mal, passabel. Es hat aber auch die Kritiker darin bestätigt, dass er halt noch die ein oder andere Schwäche hat, zum Beispiel, dass er, wenn Druck kommt in der Pocket, nach hinten rausflüchtet und große Bögen läuft und zu viele Sacks kassiert, weil er sich nicht rechtzeitig entscheiden kann, den Ball wegzuwerfen. Aber was man aus dem Camp der Browns gehört hat, was so der große Unterschied war zu Dylan Gabriel, der an der University of Oregon gespielt hat, die ja letzte Saison bis ganz zum Ende vorne dabei waren im Kampf um die College-Meisterschaft. Der Unterschied ist, und da kann Shedeur Sanders gar nichts dafür. Die haben eine sehr simple Offense in Colorado gespielt, wo der Quarterback im Huddle, also es gab gar kein Huddle, und der musste gar keine Spielzugansagen machen. Das heißt, die schauen alle zur Seitenlinie, da werden irgendwelche Tafeln gehoben und daraus ergibt sich dann der Spielzug, und alle Spieler, die an der Linie stehen, erkennen das. Und gerade bei so organisatorischen Sachen des Quarterback-Spiels, die wir total unterschätzen, sowas wie Spielzüge kommunizieren zum Team, einen Snap unter Center nehmen, überhaupt einen Team-Huddle anführen und so weiter und so fort. Das hat Shedeur Sanders noch nie gemacht. Und da hatte Dylan Gabriel, wie gesagt, in diesem organisatorischen Teil des Quarterback-Spiels einen sehr, sehr großen Vorsprung vor Shedeur Sanders, der sich das jetzt alles erstmal aneignen muss. Ja, und das sind dann am Ende Faktoren, über die wir nicht reden, die aber trotzdem eine große Rolle spielen, weil es geht schlicht und einfach auch beim Football-Team darum, dass der Quarterback auf dem Feld die Zügel in der Hand hat und dafür sorgt, dass alle rechtzeitig am richtigen richtigen Platz sind und der richtige Spielzug angesagt wird. Und an sowas kann es dann halt auch mal scheitern. Langfristig heißt das nicht, dass Shedeur Sanders nicht an Dylan Gabriel vorbeikommen kann, aber der ist jetzt ganz sicher in der Phase, wo er sich solche Sachen noch aneignen muss.
Okay. In dieser Woche also nochmal Preseason. Es geht allerdings dann los mit dem Defending Champion. Wer das schon vergessen hat, Christian und Andreas haben es natürlich nicht gemacht. Es sind die Philadelphia Eagles, die gegen die Dallas Cowboys beginnen werden. Meine Frage jetzt ungefähr eine Woche, bisschen mehr als eine Woche vor Beginn der NFL-Saison 2025-26 ist aber, Christian, wird denn unter Experten, unter euch Experten erwartet, dass das Zeitalter von Patrick Mahomes und der Kansas City Chiefs mit der Niederlage im letzten Super Bowl zu Ende gegangen ist? Oder ist es jetzt hier eine Rebound-Season? Ich glaube, Tom Brady hat man auch öfter abgeschrieben und dann war er doch wieder da. Was ist von den Chiefs zu erwarten, Christian?
Man muss ja sagen, dass die letztes Jahr in der ersten Saisonhälfte, da hat er die Bilanz ja auch ein bisschen getäuscht, auch eine ganze Menge Glück hatten. Nicht nur mit Schiedsrichterentscheidung, aber auch das Spiel gegen Cincinnati bleibt noch mit Erinnerung. Ich glaube tatsächlich, dass die beste Offense seit 3-4 Jahren haben werden. Weil sie eben jetzt auch nochmal auf Receiver ein bisschen was umgestellt haben. Einer von denen ist, glaube ich, Sky Moore jetzt bei den 49ers gelandet. Da haben sie in den letzten Jahren nicht wirklich viel Glück gehabt. Xavier Worthy kann dieses Jahr ein richtiger Unterschiedsspieler werden. Tyquan Thornton, von dem hat man sehr viel Gutes gehört. Der hat bei den Patriots überhaupt nicht funktioniert. Jalen Royals ist für mich ein Kandidat für eine absolute Überraschung. Rookie vierte Runde, der aber ein unheimlicher Chainmover ist. Sie haben mit Josh Simmons für mich, also man kann argumentieren, dass er der beste Tackle im Draft war. Für mich mit der sauberste Tackle. Der ist aufgrund von Verletzungssorgen super spät gefallen. Und Tackle war ein Riesenproblem. Und Javon Taylor wird immer noch seine halten Strafen produzieren, das ist okay. Aber sie haben eigentlich nur noch einen schwachen Spot in der Offensive Line. Und das Run-Game wird besser werden. Von daher, ich gehe davon aus, dass die Offense von denen konstanter wird. In der Defense hat sich tatsächlich so gut wie gar nichts getan. Wenn ich aufs Roster schaue, ist das mehr oder weniger genau dieselbe Aufstellung aus dem letzten Jahr. Ergänzt vielleicht mit einem Second-Rounder mit Omar Norman Lott, der aber auch nicht starten wird. Die gehen nirgendwo hin. Die werden in der AFC West ordentlich Konkurrenz haben, weil Denver wird besser sein. Denver definitiv ein Kandidat für die beste Defense der NFL und 10 oder 11 Siege. Die Chargers sind, glaube ich, ein bisschen weg, aber auch definitiv ein Team, über das man auch in Woche 1 stolpern kann. Und wir haben ja dieses Donnerstags-Matchup Donnerstagnacht auf Freitag Dallas und Philadelphia. Und dann haben wir das Spiel in Rio zwischen Kansas City und den Chargers. Und das, also aus Chargers Sicht, gut, dass es in Woche 1 ist, aber ich glaube, dass das schon auch ein Statement-Game für beide sein wird.
Also ich glaube, was wir gerade, wenn wir jetzt dann, du hast ja im Prinzip so den Vergleich mit Tom Brady auch mal. Du hast gesagt, ja, da war ja zwischenzeitlich auch mal das ein oder andere schwächere Jahr. Man darf nicht vergessen, die Patriots haben ganz am Anfang von Tom Bradys Zeit ziemlich schnell 3 Super Bowls gewonnen. Dann war fast 10 Jahre Pause, in denen sie zugegebenermaßen zweimal im Finale waren und verloren haben, bevor am Ende dann noch ein paar kamen. Die Geschichte mit Patrick Mahomes ist natürlich nicht vorbei, aber klar ist auch, wenn jemand so lange Football spielt wie Tom Brady und hoffentlich auch Patrick Mahomes, wird die Mannschaft durch unterschiedliche Phasen gehen und es wird unterschiedliche Formungen von diesem Team geben, die nicht viel mehr als den Quarterback miteinander gemein haben. Das heißt, es kann schon sein, dass, sagen wir mal, also die erste Variante von den Chiefs mit Mahomes ist eigentlich schon vorbei, seit Tyreek Hill nicht mehr da ist. Jetzt ist man dabei, diese Mannschaft langsam Schritt für Schritt umzuformen. Und wenn Patrick Mahomes noch 7, 8, 9, 10 Jahre spielt, wird das noch 2, 3 Mal passieren. Und da ist dann halt die Frage, wie erfolgreich die Chiefs sind. Tatsächlich ist das Gerüst, um ihn so aufzubauen, dass er dann halt eine Chance hat, noch mehr Titel für sie zu holen.
Dieses Spiel, Christian, zwischen den Chiefs und den Chargers, Freitagabend US-amerikanischer Zeit in Sao Paulo. Ist das für die Chiefs oder ist das generell für die Teams, denkst du, sind die froh, okay, abgehakt, das haben wir jetzt hinter uns? Oder könnte das tatsächlich ein echtes Highlight sein, weil die Fankultur außerhalb der USA, also es ist in Deutschland anders, haben wir ja gesehen hier, egal wer spielt, die Hütte ist voll, der Brasilianer als solcher und die Brasilianerin, nicht, dass ich besonders viele kennen würde, aber sie dünken mich dann noch ein kleines bisschen enthusiastischer. Aber denkst du aus Sicht der Teams, Haken dran, zum Glück haben wir es geschafft, oder ist das schon auch in gewissermaßen eine Freude, dorthin zu kommen?
Ich glaube schon, dass das eine ganz spezielle Situation sein wird. Und dass sie da mit Sicherheit eine einzigartige Atmosphäre vorfinden werden. Ich bin natürlich gespannt, wie der Platz sein wird. Das entscheidet halt viel. Das war ja auch so ein bisschen die Kritik an den Spielen in München zu Beginn. Aber nochmal, das wird, glaube ich, was sehr, sehr eigenes, sehr besonderes sein. Und meine These ist ohnehin, dass wir spätestens, wenn die nächsten Verhandlungen zum CBA stattfinden, dass wir dann definitiv 18 Spiele haben werden und dass wir dann, ich gehe davon aus, dass wir in 10, 15 Jahren, vermutlich noch nicht in 5 Jahren, dann entsprechend auch vielleicht jedes Wochenende ein Spiel in dem internationalen Market haben werden, sei es in Asien, sei es in Europa, sei es in Südamerika. Da sieht die NFL Wachstumspotenzial, da liegt auf gut Deutsch gesagt auch noch Geld. Ich glaube, die Teams sind froh, wenn sie es hinter sich haben. Aber ich finde es tatsächlich als quasi zweites Eröffnungsspiel von die Chiefs sind unter Mahomes und Reed einfach einer der Headliner schon auch eine ganz besondere Geschichte.
Wenn Christian sagt, da liegt noch Geld, Andreas, da reißt es mich so richtig, weil ich mir denke, wann ist das erste NFL-Spiel in Saudi-Arabien zu erwarten? Die mit Geld nur so um sich schmeißen, egal in welcher Sportart. Das sehe ich jetzt aber nicht sehr deutlich.
Also lass mich mal so sagen. Die NFL-Teambesitzer sind eine Ansammlung einiger der reichsten Menschen der Welt. Das ist Kapitalismus pur. Ich würde das nicht ausschließen. Die Frage ist, ob da überhaupt schon eine Grundlage geschaffen wurde für ein Interesse an der NFL in solchen Ländern. Weil die NFL wird letzten Endes so handeln wie die FIFA auch. Die will ihren Sport weltweit so gut wie möglich verkaufen. Und letzten Endes kann man auch sagen, das ist in gewisser Hinsicht auch ihre Aufgabe. Und also, wie gesagt, die Basisarbeit, die in Ländern wie Großbritannien und Deutschland gelegt wurde, das waren halt so Sachen wie NFL Europe, das waren Fernsehverträge in Deutschland, die gute Zuschauerzahlen hatten und so weiter und so fort. Und da glaube ich nicht, dass man da im arabischen Raum irgendwo schon so weit ist, aber die NFL kann ja die Welt auch in 5 Schritten erobern und muss es nicht auf einmal machen. Aber weiter wachsen wollen die. Also ich glaube, da müssen wir uns überhaupt keine Illusionen hingeben. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche moralischen Zweifel da irgendwie aufkommen bei der NFL. Irgendwann mal. Und schon gar nicht unter der derzeitigen Regierung.
Wohl wahr, wohl wahr. So, also wir werden versuchen dann ab kommender Woche in welcher Besetzung auch immer 2 Spiele vorzuschauen, wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Aber Christian, vielleicht noch ein Wort zum kommenden Wochenende. Gibt es da was in der GFL? Wo stehen wir in der GFL gerade? Und die Frage ist natürlich dahingehend, kann man dich irgendwo hören an diesem Wochenende?
Ja, man kann mich hören, sogar ziemlich laut tatsächlich.
Es ist nicht wahr.
Man muss aber ins Stadion kommen. Das ist der Punkt.
Deine Fußballmannschaft spielt.
Einer hat gesagt, es wird einfach.
Nee, es geht tatsächlich in der GFL 2 Süd um alles für die Montabaur Fighting Farmers, bei denen ich seit der letzten Saison Stadionsprecher sein darf. Vor Publikum, was für Zweitliga-Verhältnisse sehr, sehr gut ist. Wir haben irgendwo zwischen 500 und 900 Zuschauer, da als die Fans vorbei sind. Hoffe ich, dass wirklich die ganze Region am Samstag immer ins Taborstadion ist. Mit einem Sieg sichert die Klasse. Nachdem man letztes Jahr einen Sieg von der ersten Liga entfernt war, lief es dieses Jahr nicht so gut. Also es gibt Gerüchten, zuvor gehört man mich auch während der Spieltage auch noch in den Nachbardörfern im Westerwald. Ich sag mal so, wir haben sehr, sehr gute Tontechniker bei uns. Das ist die Ausgangslage in der GFL 2. Andreas, ich würde dir dann gleich die GFL 1 überlassen. Wir haben die Konstellation eben Abstiegskampf im Süden zwischen Fürstenfeldbruck und Montabaur. Ein Sieg von Montabaur gegen Gießen reicht. Ansonsten ist man auf Stützenhilfe von Biberach gegen Fürsti angewiesen. Aufstiegskampf in der GFL 2 gibt es nur noch im Norden. Im Süden ist Regensburg, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, in die GFL 1 aufgestiegen. Im Norden sind die Hamburg Pioneers in der Pole Position, denen ein Sieg im letzten Spiel reicht. Patzen die, während wiederum die Kollegen aus Rostock zum Zug kommen. Sollten sich beide hinlegen, sowohl Rostock als auch Hamburg, kämen die Krefeld Ravens als Aufsteiger zum Durchmarsch, sofern sie ihr Spiel gewinnen. Das ist die Situation der GFL 2, wo bereits der letzte Spieltag ist. Andreas, korrigiere mich, wir haben in der GFL 1 noch 2 Spieltage.
Wir haben noch 2 Spieltage in der regulären Saison, wohlgemerkt, ja. Und es ist in vielen Bereichen ist es noch sehr spannend, was zum Beispiel den Kampf um die Playoffs angeht im Norden. Da hat Braunschweig letzte Woche verloren, dadurch eine schwierige Ausgangssituation. Jetzt müssen sie zum Lokalderby nach Hildesheim. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Braunschweig ist im Moment auf Platz 5. Platz 4 braucht man, um in die Playoffs zu kommen. Die Berlin Rebels sind auf Platz 3. Die sind ja auch noch eng mit dabei im Kampf um diese Playoff-Plätze. Die empfangen die Munich Cowboys, die ihrerseits mit 2 Siegen gegen die beiden anderen Südteams, gegen die sie noch spielen werden, ein Heim-Playoff-Spiel erreichen können, was für die Cowboys sicher was Besonderes wäre. Und die Schwäbisch Hall Unicorns, die in den letzten Jahren so überragend waren, mit einer Bilanz von 5-5, müssen fast ein bisschen bangen um den Einzug in die Playoffs. Also das ist eine andere Welt. Also so viel zur GFL. Jetzt wollen wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Die European League of Football ist am Wochenende im Halbfinale. Also die sind schon ungefähr 3 Schritte weiter. Und Halbfinale in der European League of Football spielt München gegen Stuttgart und außerdem empfangen die Vienna Vikings Nordic Storm aus Kopenhagen.
Walter Reiterer wird's feiern. Ich dagegen habe so ein bisschen mitgeschrieben und gezeichnet jetzt, was Christian und Andreas über die verschiedenen Ausgangs- und Eingangsszenarien besprochen haben in der GFL 1 und 2. Ich werde aber versuchen, das in eine Excel-Datei zu packen, weil sonst verliere ich.
Ich dachte, du kannst es jetzt noch auswendig rezitieren.
Ja, ich werde mich selbst einem Test unterziehen. Aber wir haben uns alle getestet und Andreas, ich bin froh, dass ich es nicht erwähnt habe. Die Verlobung von Travis Kelce und Taylor Swift, die uns natürlich schon eine kleine Brücke baut zu Musikradio 360 am Sonntag.
Wir werden nicht alle Songs von Taylor Swift, in denen das Wort Verlobung vorkommt, und es gibt wahrscheinlich ein paar, erwähnen. Nachdem wir uns letztes Mal mit dem Jahr 1975 befasst haben, also eine Reise in die Vergangenheit gemacht haben, sind wir immer noch ein bisschen in der Vergangenheit, weil nämlich ein großer Förderer und ja Mitbegründer der neuen deutschen Welle, der Impresario und Labelgründer Alfred Hilsberg, der auch Journalist war, gerade gestorben ist. Und das ist ein Anlass, mal auf die beiden Plattenlabels zu schauen, die der Ende der 70er und dann Ende der 80er gegründet hat. Das eine hieß Zickzack und das andere What's So Funny About. Und da hat er sehr viele Bands, die danach deutlich bekannter wurden, zumindest mal in der Anfangsphase gefördert, bis sie gemerkt haben, der zahlt seine Rechnung nicht und dann waren sie weg.
Das ist wie bei Sportradio 360. Ich fördere euch alle, zahle aber die Rechnungen nicht. Da müssen wir es kurz das sacken lassen. Kurze Pause, Big Show 724.
Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 724 und wir kommen zum Motorsport. Zum Motorsport mit zum einen Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Und mit Stefan The Voice Heinrich. Servus, The Voice.
Also ich glaube, der Stefan Ehlen hat den Urlaub schon gehabt. Ich werde ihn bald antreten. Insofern geht es uns allen gut.
Ich brauche ihn. So schaut es nämlich aus. Aus verschiedenen Gründen. But anyway, wenn wir Jubiläen hier, Stefan Ehlen, ich würde nicht sagen feiern, aber erwähnen, so rum ist, glaube ich, richtig, erwähnen, dann ist es ja meist traurige Jubiläen, ja, der Jahrestag dieses Wochenendes in Imola, wie oft wir über den schon gesprochen haben. Und du hast mir gerade vorhin gesagt, heute vor 20 Jahren ist genau was passiert?
Ein schöner Jahrestag ist es heute, nämlich der 20. Jubiläumstag des ersten Siegs von Alessandro Zanardi nach seiner doppelten Beinamputation. Der ist ja 2001 im Lausitzring bei einem Indycar-Rennen oder damals Champ-Car schwer verunglückt, hat dann seine beiden Beine verloren. Und vier
ich
Jahre
hab's später, live kommentieren dürfen, leider.
Du kannst gleich gerne noch einsetzen und deine Emotionen schildern, Stefan. Und dann 4 Jahre später ist er Tourenwagen-Weltmeisterschaft gefahren mit BMW in einem speziell umgebauten Fahrzeug. Da hat er unter anderem am Lenkrad Gas gegeben mit den Händen. Und da hat er das zweite Rennen in Oschersleben gewonnen. Da waren immer zwei Läufe pro Wochenende. Im ersten Rennen hat er Platz 8 belegt. Das gab ihm dann die Pole Position für das zweite Rennen. Und da war er der Sieger. Und das war natürlich Emotionen pur. Und die Geschichte ist deswegen so besonders, weil eben der Zanardi so eine besondere Geschichte hat. Und das Besondere an Zanardi wiederum ist, er ist ein Wahnsinnstyp. Also ist unfassbar eine coole Persönlichkeit. Und ich hatte das Glück als junger Reporter, dass ich damals in der Turnwagen-Weltmeisterschaft unterwegs war. Habe einige schöne Interviews mit ihm geführt und habe immer wieder feststellen können, dass es echt ein feiner Kerl ist und der einfach so positiv und so fröhlich ist. Und deswegen ist es eigentlich herzzerreißend, dass er dann vor ein paar Jahren nochmal einen Unfall erlitten hat. Und seither sind die Informationen sehr, sehr spärlich leider, wie es ihm genau geht. Und ich glaube, einen aktuellen Zustand, Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wissen wir alle nicht. Aber wir hoffen natürlich, dass es diesen feinen Menschen gut geht, weil eben, der hat viel durchgemacht in seinem Leben, aber er hat auch wirklich vieles erreicht, unter anderem eben heute vor 20 Jahren.
Ja, das stimmt. Er hatte dann auch tatsächlich bei der Behindertenolympiade auch noch eine Menge Goldmedaillen geholt. Also das ist ein Mann mit einem unglaublichen Willen und einer außergewöhnlich positiven Ausstrahlung. Und zwar egal, was ihm das Schicksal da vor die Füße geworfen hat oder eben vor welche Herausforderungen es ihn gestellt hat. Er hat das immer angenommen. Das war unglaublich. Und ähnlich wie Stefan geht's mir auch. Das ist einer der herausragenden Persönlichkeiten. Wir haben das Glück, tatsächlich so ein bisschen unsere Passion, auch unser Hobby, unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben oder machen zu können und können damit jetzt sogar Geld verdienen. Das ist außergewöhnlich. Das wissen wir, glaube ich, Stefan, Elen und der Eddie ist da ähnlich, wissen wir wirklich zu würdigen. Außergewöhnlich sind aber eben auch die Persönlichkeiten, die du triffst, denn Motorsportler und vor allem wirklich herausragende Motorsportler sind natürlich auch außergewöhnliche Menschen. Das ist ja klar, das ist in jedem Sport so. Das ist ja beim Tennis auch nicht viel anders mit einem Roger Federer. Das ist eben auch ein außergewöhnlicher Mensch außerhalb des Tenniscourts. Und so ist es eben mit Zanardi, der aber da unter den Außergewöhnlichen auch wieder besonders herausragt. Ich habe damals tatsächlich, als er noch Formel 1 fuhr, in Spa auch seinen schweren Unfall erlebt und wir kannten ihn sehr gut. Er ist damals mit dem Lotus sehr schwer verunglückt und ich habe einen holländischen Kollegen gehabt, der ihn noch ein bisschen besser kannte, Alard Kalf, auch ein ehemaliger Rennfahrer, dann Journalist geworden und der hat dann gesagt, du, ich habe die Handynummer, wollen wir ihn heute Abend, Sonntagabend nicht im Krankenhaus noch besuchen? Da habe ich gesagt, du, den hat's dermaßen zerlegt, ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Der hat ihn angerufen, der war gleich dran und hat gesagt, ja, kommt doch vorbei. Und da sind wir nach Spa-Francorchamps, nach Francorchamps gefahren und haben tatsächlich im Krankenhaus ihn besucht. Und als wir da auf den Gang kamen, an dem sein Krankenzimmer lag, da haben wir dann schon ein paar Krankenschwestern kichern hören. Der hat da wieder kurz nach seinem Unfall für unglaublich Stimmung gesorgt und Sprüche abgelassen. Da wurde einem echt Angst und Bange gesagt. Das gibt's doch gar nicht. A, dass er das so gut weggesteckt hat und B, dass er gleich genau wieder diese Lebensfreude in sich hatte. Und so ging es dann auch. Er ist jetzt zwar später zu den Indycars gegangen, weil es in der Formel 1 eben nicht mehr vernünftig weiterging. Ist der Chip Ganassi gegangen zu einem absoluten Top-Team mit Jimmy Vesser, ein kongeniales Duo, zwei Fahrer, die im Grunde alles serienweise abgeräumt haben, Meisterschaften, Siege. Und ich hatte das Glück, nachdem er zum zweiten Mal Indycar-Champion war, haben sie uns eingeladen, Manfred Janke und mich. Und wir sind dann mit dem Flieger mitgeflogen nach New York zu einer Late-Night-Show. Und Alex tatsächlich bei David Letterman durfte mir dann live dabei sein. Und dann hat er da tatsächlich angefangen, den Letterman, der ja nun auch nicht auf den Mund gefallen ist, hat er den da eingewickelt und das ganze Publikum. Und sie haben ihn am Ende geliebt. Es gab Standing Ovation. Er hat dann angefangen zu kochen. Er sagt, ich bin Italiener, ich bin der Einzige, der weiß, wie gute Pasta gehen. Und hat da Pasta gekocht während der Live-Fernsehsendung. Und hat dann die Mama zwischenzeitlich noch angerufen in Italien, die mir noch ein paar Tipps gegeben hat. Aber wir haben Tränen gelacht. Meine Frau saß neben mir, oder damals noch nicht Frau, jetzt Frau. Und wir haben gesagt, also so ein Mensch ist einfach unfassbar. Und dann hat er tatsächlich nach dem sehr schweren Unfall bei den Indycars oder Champcars beim German 500 auf dem Euro Speedway diesen grauenhaften Unfall gehabt, hat dann Sprüche gelassen, wie etwas später, ich bin ja im Grunde halber Deutscher, weil ich so viel Blutkonserven in Berlin-Marzahn in der Unfallklinik in Berlin bekommen habe, dass ich im Grunde so viel deutsches Blut jetzt schon habe. Ich müsste eigentlich auch einen deutschen Pass mir noch organisieren. Und sein großes Ziel war da dann eben auch, dass er seinen Sohn auf den Schultern tragen zum Kindergarten bringen will. Das hat er dann mit Prothesen und Krücken tatsächlich auch geschafft. Die Bilder gibt's auch. Also der lässt sich von nichts und niemanden stoppen. Und vor allem, ich glaube, Stefan, neben der fahrischen Klasse, die er natürlich hatte, und in der Formel 1 hat er nie das richtige Auto gehabt, um das zu beweisen, ist es wirklich diese Menschlichkeit, die er hat und dieses eine einnehmende Persönlichkeit. Also egal, wenn er in den Raum kommt, merkst du, das ist eine andere Aura, das ist eine ganz andere Stimmung. Und eben auch, Stefan wird sagen, Jungjournalisten nimmt er genauso ernst wie etablierte Schreiber. Der geht auf jeden persönlich ein, unfassbar. Und mir hat er dann auch immer gesagt, nachdem er mit meiner Frau, ich glaube, das war in Miami, bei Testfahrten, mit ihr mal gesprochen hat, dann festgestellt, dass sie sehr gut Italienisch spricht, weil sie eine Weile in Pisa studiert hat, hat er gesagt, so hier hat er mich beiseite genommen und gesagt, die spricht Italienisch, sofort heiraten. Was ich dann auch gemacht habe, und das war kein Fehler.
Many questions. Also wenn ihr sagt, außergewöhnliche Menschen, natürlich muss man da außergewöhnlich sein, aber da fällt mir jetzt auch von der tragischen Seite Didier Pironi ein, zum Beispiel, der dann, glaube ich, beim, ich verwechsel den jetzt nicht, das war Motorbootunfall, oder?
Das war es.
Und das die andere Frage, die ich aber habe, die sich mir aufdrängt, wenn es damals diese Champ Car Serie gegeben hat, warum, also ich, wahrscheinlich wird es am Geld gescheitert sein insgesamt, aber seit wann, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, seit wann gibt's die nicht mehr?
Gibt's doch, die heißen jetzt Indycars. Es waren
ja, ich weiß schon, aber in Europa meine ich.
Also. In Europa war das ja damals, es gab im Grunde in England tatsächlich ein Rennen und es wurde der Eurospeedway im Grunde für die US-Motorsportrennen insgesamt auf den Boden gestampft, zwischen Dresden und Berlin. Da gab es auch unglaublich viel Gelder von der Landesregierung und auch vom Staat, vom Bund, um diese Anlage zu bauen. Das erinnert so ein bisschen, Stefan, als Motorsportgeschichtler wird dem zustimmen können, an die Idee tatsächlich Mitte letzten Jahrhunderts den Nürburgring, die Nordschleife, zu bauen. Denn auch diese Gegend da rund um Senftenberg war, dadurch, dass Braunkohletagebau nicht mehr angesagt war, besteht durch eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. Es hat nichts funktioniert, was man da eigentlich als Ersatz probiert hat. Und dann kam eben die Idee, wir bauen da eine Rennstrecke hin und wollen da was Einzigartiges machen und bauen deswegen ein Speedway. Also nicht eine Rennstrecke mit Links- und Rechtskurven, das als Infield auch, aber hauptsächlich als Alleinstellungsmerkmal ein Speedway, ein Superspeedway, den einzigen außerhalb der Vereinigten Staaten. Hat man dann auch gemacht, hat dann die IndyCar ein paar Mal herkommen, Nesca, da gab es lange auch Versuche mit einer Nesca Cup Demo-Fahrten, hat alles nicht so richtig funktioniert. Nesca hat viel zu großen Markt in den Vereinigten Staaten mit 36 Rennen als Meisterschaftsrennen plus Einladungsrennen plus Tests. Das hat also alles nicht funktioniert. Und der Super Speedway liegt jetzt seit vielen, vielen Jahren leider brach. Der Infield wird intensiv genutzt. Das ist das Layout, das europäischem Standard entspricht. Ich glaube, das letzte Rennen, Stefan, wenn ich mich nicht irre, war tatsächlich ein Formel-3-Rennen, was man da probiert hat. Auch mit DTM-Rennen hat man Tests gefahren. Ging alles nicht, weil die Lasten auf die Aufhängen und auf die Räder, auf die Reifen war viel zu groß in diesen überhöhten Steilkurven bei dem Speed, denn die sind damals bei dem German 500 weit über 400 in den Steilkurven gefahren. Dazu sind Standardautos, Standardrennautos, Standardrennreifen überhaupt nicht gebaut. Für die Indycars gibt es Spezialreifen, die halten das aus. Aber natürlich das Ganze auch dann überschattet durch diesen schweren Unfall von Alex Zanardi, der als letzter der Qualifikationen zu diesem Zeitpunkt, als der Unfall passierte, tatsächlich in Führung lag. Und zwei Jahre später gab es nochmal ein Indycar-Rennen und da hat man ihn eingeladen als Ehrengast und da hat man ihm ein Auto umgebaut, das Auto von Monan Racing, mit dem er den Unfall hatte. Auch dort mit Handschaltung, ähnlich wie man es später ja bei BMW gemacht hat. Und er ist tatsächlich im Indycar diese letzten 7 Runden noch gefahren, die ihm gefehlt haben 2 Jahre zuvor bei seinem letzten Boxenstopp. Und diese 7 Runden ist er gefahren. Ich stand mit Michael Bartels, der dann auch mal Formel 1 gefahren ist, der DTM große Erfolge im GT-Sport erzielt hat, zusammen. Und wir haben gehört, wie der plötzlich rausfuhr abends. der Alex. Und dann haben wir gehört, der fuhr 2-3 vorsichtige Runden. Das waren die Testrunden am Vortag des Rennens, wo er diese 7 Runden fahren sollte. Hat den Motor nicht aufgedreht. Da hat er darum gebeten, dass er die gleiche Leistung hat wie alle anderen. Das Auto war natürlich durch diese technischen Neuentwicklungen wie Handschaltung und dergleichen, war natürlich ein bisschen schwerer. Und er ist, glaube ich, die 4. Runde ist er voll gefahren, wo ich dann schon gesagt habe, das gibt's alles gar nicht. Und der Michael Bartl hat mir gesagt, guck dir meine Arme an. Mir stehen die Haare, mir stehen die Nackenhaare und alles. Das ist ja unglaublich. Wie kann der jetzt schon wieder nach so einem Unfall, wie kann der jetzt schon dann in der 4. Runde voll fahren? Er ist dann Zeiten gefahren, die quasi für die 3. Startreihe gereicht hätten, mit einem schwereren Auto. Also er hatte nichts verlernt und ich werde es nie vergessen, wie er dann diese 7 Runden gefahren ist und das gesamte, die gesamten Zuschauer, das waren 80, 90.000, da war die Tribüne, Stefan, und das ist selten genug am Eurospeedway, die am Lausitzring, da war die Tribüne, wirklich die Haupttribüne, voll und das gesamte Fahrerlager, alle Rennserien, alle Indycar-Fahrer, alle standen da und haben es Spalier gemacht, als er dann durch die Boxengasse gefahren ist, das Auto wieder abgestellt hat und er kam raus und ich durfte ein Interview mit ihm machen und da sind ihm und mir die Tränen gelaufen, unvergessen.
Tja, wie bringen wir jetzt die Brücke hin? Wir machen es einfach so, Stefan Ehlen. Am Wochenende steht Sandford an und was sich in den letzten Tagen aber getan hat, und das war sogar, ich weiß gar nicht, ob ich es in US-Medien oder was doch ein deutsches Medium gelesen habe, wenn ich schon in den USA bin, dann steht für Cadillac fest, dass für Mick Schumacher kein Platz in der Formel 1 ist. War das jetzt noch zu irgendeinem Grad überraschend?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, er hat keine realistische Chance gehabt. Er war sicherlich irgendwo ja im erweiterten Dunstkreis an Möglichkeiten drin. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, da war mehr der Wunsch Vater des Gedankens als die Realität. Und Cadillac hat sich jetzt 2 Siegfahrer rausgepickt, nämlich den Valtteri Bottas und den Sergio Perez, die eigentlich dieses Jahr schon raus waren aus der Formel 1. Bottas war ja noch Testfahrer. Perez war komplett weg vom Fenster. Und die werden aber jetzt 2026 und sehr wahrscheinlich auch mindestens noch ein weiteres Jahr dann Cadillacs fahren und da Aufbauarbeit leisten. Und insofern hat man sich dafür eine ja feste Größe entschieden, glaube ich, so kann man sagen. Es ist ein bisschen unspektakulär, es ist nicht der große Name, es ist aber auch nicht der Mut. Gell? Genau, es ist auch nicht der Mut, dass man sagt, hey, wir setzen da einen Jungen rein, den man aufbauen kann, sondern es ist, wie der Stefan sagt, die pragmatische Wahl. Man will da einfach quasi auf Nummer sicher gehen und sagen, hey, die sollen als sichere Bank da die Punkte einfahren, vielleicht oder zumindest für konstante Ergebnisse sorgen. Also wenn man als neues Team in die Formel 1 einsteigt, dann hat man viele Unbekannten. Also man weiß einfach nicht, wie funktioniert es mit der Technik, wie funktioniert es mit den Reifen, mit dem Motor und dergleichen mehr. Aber man hat die Fahrer wenigstens als verlässliche Größe. Da weiß man, was man hat. Der Sergio Perez und der Valtteri Bottas, das sind solide, das sind gute Formel 1 Fahrer, das weiß man. Beide haben Rennen gewonnen, beide waren WM-Zweiter. Es sind keine Weltmeister, okay. Sie sind aber an guten Tagen und gute Tage haben sie in ihrer Karriere mehrfach gehabt, sind sie unter den Besten. Also das muss man einfach sagen, das sind keine Nasenbohrer, sondern die können schon was. Sie sind nicht die absolute Spitze, aber sie sind wahrscheinlich ideale Kandidaten, um Cadillac das erste Jahr zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass dieses neue Programm da eine gute Basis kriegt. Also ich für mein Empfinden würde sagen, es ist genau das eingetreten, was man erwartet hat, nämlich dass es die zwei werden. Und insofern, glaube ich, hat Cadillac da alles richtig gemacht.
Ja, beide haben natürlich auch den Vorteil, neben den insgesamt 527 Grand Prix-Starts, das muss man sich wirklich auf der Zunge mal zergehen lassen, 527 Grand Prix-Starts, alles wie von Stefan natürlich völlig richtig dargestellt, bekannte Größen, dass man da jetzt auf Routiniers setzt, ist eigentlich völlig richtig. Dazu haben die sicherlich jetzt nicht noch den großen Wunsch einer irrsinnigen, immensen Fahrergage. Du kriegst aber die Erfahrung eben aus Jahrzehnten mit, aus Top-Teams. Die haben also festgestellt, wo es wirklich hängt und wo die entscheidenden Weichen gestellt werden müssen. Das war eine naheliegende Lösung, wenn die beiden verfügbar sind. Und diese sind eben, wie gesagt, erst ein Jahr draußen. Mick ist mehrere Jahre draußen. Er ist nur 2 Jahre gefahren. Die Ergebnisse waren mäßig. Das hing nicht nur an ihm. Und ich glaube durchaus, dass der Mick Schumacher jetzt gewachsen ist durch die Einsätze in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, dass er eine Menge gelernt hat. Aber wenn du das dann wirklich vergleichst, und zwar ganz sachlich, jetzt nicht mit der nationalen Brille, sondern einfach ganz sachlich, dann hat Cadillac Andretti, und so heißt es für mich immer und so wird es immer heißen, Kazak-Andretti das eigentlich richtig gemacht. Lange wurde ja so ein bisschen diskutiert, Stefan, dass tatsächlich vielleicht auch noch ein Amerikaner mit reinkommt. Das ist jetzt am Anfang in den ersten ein, zwei Jahren nicht der Fall. Und da würde sich aber auch einer anbieten, wo wir gerade von den Indycars gesprochen haben, der Alex Palou wäre eigentlich schon ein Kandidat, oder?
Wäre eigentlich schon ein Kandidat, der ist ja inzwischen viermaliger IndyCar-Champion, aber der hat natürlich auch aufgepasst, was so seinen Vorgängern passiert ist. Mhm. Zum Beispiel Alex Zanardi oder zum Beispiel auch Sebastian Bourdais, der war auch viermaliger Champion, ging rüber in die Formel 1 und nix war's. Ein gewisser Sebastian Vettel kam ihm da in die Quere und dann war die Formel 1-Karriere von Bourdais schneller wieder vorbei, als er Piep sagen konnte. Und da ist, glaube ich, Alex Palou schon auch ein bisschen gewarnt und weiß halt, bei den Indycars ist er der Superstar, da ist er der Platz für schlechthin und er würde schon sehr, sehr viel aufgeben dafür, dass er in der Formel 1 mutmaßlich nicht vorne mitfährt, sondern eher hinten. Und dann ist das Risiko natürlich schon da, dass man sich da die Finger verbrennt und die Karriere ein bisschen zerstört. Und ich glaube, in Amerika, in den Indycars, da lässt sich gutes Geld verdienen. Deswegen, glaube ich, wird der den Teufel tun und wechseln. Anders ist es vielleicht dann bei einem Colton Herta, der wurde ja auch immer wieder spekuliert als potenzieller Cadillac-Fahrer. Aber der hat die Superlizenzpunkte nicht. Also der kann den Formel-1-Führerschein nicht kriegen. Das muss keine finale Hürde sein, grundsätzlich, bei den amerikanischen Fahrern oder bei Fahrern allgemein. Da wird man Mittel und Wege finden, wie man das Punktepolster noch ein bisschen aufbessern kann. Aber trotzdem ist es halt so, da drängt sich jetzt halt gerade keiner auf. Und das mag in ein paar Jahren vielleicht anders aussehen. Und bis dahin werden Bottas und Perez schon dafür sorgen, dass das Auto einigermaßen hinkommt.
So, wenn aber Bottas und Perez zurückkommen an der Voice, werden sie dann ihren alten Kumpel, vor allen Dingen Valtteri Bottas, wird der seinen alten Kumpel Lewis Hamilton noch begrüßen dürfen? Ich meine, diese fatalistischen Aussagen, dass er useless ist, ist immer auch ein bisschen Show dabei beim guten Lewis. Mhm. Aber wie, ich meine, irgendwann ist für jeden mal Schluss. Ich weiß es nicht, aber wie schätzt du
das? Stimmt, das gilt zwar für uns nicht, für uns ja, drei ist, hier, das aber das ist die Ausnahme. Das ist klar. Im Grunde können beide ja relativ viel verlieren. Das ist das, was man ja immer wieder auch, glaube ich, unterschlägt. Auch Ferrari kann ja am Image ordentlich verlieren und es bröckelt tatsächlich schon ein bisschen. Denn es ist natürlich mit einem unglaublichen Media-Hype ist der gewechselt. Und alle haben gesagt, das ist natürlich die absolute Traumverbindung jetzt. Der erfolgreichste Rennstall aller Zeiten, der legendärste Formel-1-Rennstall plus der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten, nach Titeln eben mit Michael Schumacher gleich. Das kann ja nur eine Traumehe sein. Ich darf da aber mal an die Motorrad-Weltmeisterschaft erinnern. Es gab eine Zeit, als Valentino Rossi als absoluter Motorrad-Zweirad-Superstar dann zu Ducati gewechselt ist, also eine italienische Traumehe. Und das ging dermaßen unglaublich in die Hose. Dazu muss man sagen, es gibt ja auch zum Beispiel, Stefan, einen guten Grund, warum die Scuderia seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten keinen italienischen Formel-1-Fahrer mehr unter Vertrag genommen hat. Weil dieser Hype der nervösen italienischen Öffentlichkeit, die himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, innerhalb von 3 Minuten hinkriegt, wenn es sein muss. Und das spiegelt sich in den Medien natürlich auch wieder. Das heißt, da kommst du in eine Drucksituation von außen, dass du liefern musst. Und das macht die Leute ja auch nicht gerade ein bisschen entspannter. Also es ist eine wirklich schwierige, zähe Situation. Ich glaube, alle Insider, die meisten Insider, denen war klar, nach so vielen Jahren bei Mercedes, wo er ein Umfeld hatte, was ja um Lewis Hamilton zusammen aufgebaut ist, mit ihm gemeinsam gewachsen ist, da dann nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen in dem relativ hohen Motorsportalter, ist toll, ist mutig, überhaupt keine Frage, aber ist natürlich auch mit dem Risiko behaftet und Stefan, Michael Schumacher und Mercedes war ja auch so eine deutsche Nationalmannschaft, hat man gesagt, im Motorsport. Das kann ja nur gut gehen. Es hat auch nicht so richtig funktioniert.
Ja, und der Michael Schumacher war ja sogar noch 3 Jahre weg. Der Hamilton ist im Prinzip nahtlos ja von Mercedes zu Ferrari gegangen und tut sich genauso schwer. Also das zeigt einfach schon, wie du skizziert hast, dass das Umfeld schon auch eine gewisse Rolle spielt bei dem, wie gut ein Fahrer halt performen kann. Und ja, das ist jetzt halt die Situation. Und ich meine, es gibt inzwischen viele Beobachter, die sagen, Lewis, lass sein, hör auf. Bernie Ecclestone beispielsweise hat erst frisch gesagt, ich glaube im Interview mit sport.de, sinngemäß, das bringt so nichts mehr. Wenn er weiterhin mit dem Leclerc herfährt, dann vergessen die Leute, was er früher erreicht hat. Das glaube ich nicht, dass die Leute vergessen, wer Lewis Hamilton ist, aber es ist schon so, dass wenn da jetzt vielleicht nicht mehr das große Comeback kommt, dass er den Leclerc schlägt im Teamduell, dann wird es schon so langsam Richtung Karriereende hintröpfeln. Und das ist vielleicht nicht das, was man sich so unbedingt vorstellt. Der Hamilton ist natürlich zu Ferrari gegangen, um da nochmal zu gewinnen, um da nochmal Weltmeister zu werden, um seine große Karriere nochmal zu krönen, glaube ich. Und mit dem historischen 8. Titel dann natürlich endgültig Michael Schumacher zu entthronen. Und danach sieht's ehrlich gesagt einfach nicht aus. Und nach einem halben Jahr fällt's, glaube ich, vielen schwer zu sehen, wie Hamilton da die Kurve kriegen soll. Es ist, glaube ich, die einzige Chance und seine vermutlich letzte große Hoffnung, dass halt das Auto 2026 ihm besser liegt. Weil wenn's das nicht tut, dann werden die Fragezeichen sicherlich nicht kleiner, sondern noch größer. Und insofern, glaube ich, muss man ihm vielleicht schon auch einfach zugestehen, 2026, das kann man sich nochmal anschauen. Aber wenn er sich schon so anhört wie jetzt und er sagt, er ist nutzlos und er stellt sogar in Frage, ob Ferrari nicht einen anderen Fahrer braucht, das hat er ja in Ungarn gesagt vor der Sommerpause, dann muss 2026 die logische Konsequenz sein, wenn es dann wieder nicht läuft, dass er das Abenteuer dann halt vielleicht ohne 8. Titel beendet und vielleicht wirklich irgendwann mal sagt, okay, danke, das war's. Was nicht heißt, dass er es nicht mehr drauf hat. Nee, der fährt immer noch gut, aber er fährt nicht mehr so gut, wie er schon mal gefahren ist.
Okay. Da drängen sich so viele Parallelen auch zu Sebastian Vettel auf, gewissermaßen, der natürlich in seinem ersten Jahr, wer sich erinnern kann, war es das erste Jahr, wo er in Hockenheim das Auto in den Sand gesetzt hat und danach nicht Weltmeister geworden ist, weil ich fand, da hat er eine Chance gehabt.
Das war 2018, ja. Also ja. Es war das dritte Ferrari, ja.
Das dritte Ferrari.
Vierte. Ich glaube, 2015. 2015 ging er zu Ferrari, hat dann gleich sein zweites Rennen gewonnen, das war damals eine Sensation. Ja. Und 2017, 2018 hat er gegen Lewis Hamilton um den Titel gekämpft und 2018, das war diese ja sehr tragische Situation im Motodrom. Stefan, ich glaube, wir beide waren vor Ort und haben miterlebt, wie tragisch das damals zu Ende ging.
Da ich habe es live kommentiert und es ist war deine Freude.
Nein, ja.
Ja, also es ist wirklich so. Also, und da hast du richtig gemerkt, irgendwie als Zuschauer, als TV-Zuschauer, dass wie sehr ihm das nahegegangen ist, weiß ich noch, wie er da in sich zusammengesackt ist. Also mit Recht natürlich auch, weil er schon ahnte, was los ist. Ja, so. Also, Sandford am Wochenende, The Voice, wir werden einen McLaren-Sieg sehen. Wenn du in deinen Teeblättern schon gelesen hast, wer es ist, dann sag uns das bitte, dann setzen wir ganz viel
Piastri.
Geld drauf. Piastri, okay, dann setzen wir jetzt da ganz viel Geld drauf oder auch nicht. Worauf schaust du besonders jetzt an diesem Wochenende?
Na, ob der Jos natürlich ein bisschen die Stimmung auf den Tribünen, die sich sicherlich sehr orange getränkt darstellen werden, aber eben nicht Papaya-Orange, sondern Holland-Orange. Mhm. Ob der tatsächlich auf der Rennstrecke, die fahrisch schon schwierig ist, und die, das ist ja immer wieder auch bei ihm was Außergewöhnliches, seine Instinkte, wenn das Wetter sich ändert. Und wir sind an der Nordseeküste, es ist jetzt Ende August, Anfang September, da kann sich unglaublich schnell was ändern, ob er tatsächlich vielleicht wieder ein Wunderwochenende hat. Das würde er brauchen, um da wieder vorne mitzumischen. Und man muss ja sagen, hinter McLaren, die Reihenfolge dann verändert sich eigentlich stetig, je nach Rennwochenende, äußeren Bedingungen, je nach Strategie. Das ist schon spannend. Also Platz 1 und 2, da ist manchmal so ein bisschen so der Reiz weg. Aber dahinter verschiebt sich ja schon einiges. Und es ist schon durchaus auch jetzt mal spannend, dass Aston Martin sich wieder ein bisschen gerappelt hat. Es ist eine Menge zu berichten und eine Menge zu beobachten. Gar keine Frage. Die Formel 1 ist immer noch spektakulär. Und man muss auch sagen, Sandford, Stefan, ist auch von den Fernseheinstellungen, also nicht nur für die Zuschauer vor Ort, sondern auch für die TV-Zuschauer, deswegen auch sehenswert, weil es schon einige wirklich haarige Stellen gibt.
Ja, ist ein Vergnügen zum Zuschauen, solltet ihr unbedingt machen. Alle, Lichttermin.
Alle, raus mit euch. Ja, immer schon. Und wie wir letzte Woche gelernt haben, Sandford wird es nicht mehr ewig geben. Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder, aber Sandford wird aus dem Formel-1-Kalender verschwinden. Das tun wir nicht, aber wir gehen dennoch in eine kurze Pause. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice, Pause.
Guten Morgen, Matthias Exelmeier. Ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 724 und Sebastian Kaiser und ich sitzen hier im Media Garden. Wir sind verbunden, Sebastian, mit was eigentlich? Mit Köln, Christoph. Leuchte ist wieder zurück in Deutschland.
Ja, im schönen Neuss um 5:03 Uhr am Morgen. Hallo nach New York.
uns eine große Freude. Wir müssen gar nicht viel über Tennis sprechen, Sebastian, sondern lass uns Leuchte mal erzählen, weil wir es ja nicht live gesehen haben, aber Florian Lipowitz bei der Deutschlandtour, ich weiß, Leuchte, du warst auch mit anderen Dingen eigentlich beschäftigt, aber ich glaube, dir und auch dem Sebastian war es klar, dass Lipowitz diese Tour nicht gewinnen wird. Aber war das auch allen Leuten klar, die an die Strecke gekommen sind?
Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht alle. Ne? Das ist halt auch die Feinheiten des Radsports, dass auch die allerbesten Profis nicht jedes Rennen gewinnen können, sofern sie nicht Tadej Pogacar heißen, ist den Normalbürger nicht ganz gut beizubringen. Aber ja, da der normale Zuschauer an der Strecke auch nicht sieht, wer das Rennen gewinnt, spielt auch keine so große Rolle. Es war ein bisschen so den Lipo-Hype-Train noch ein bisschen nach Deutschland zu retten. Er ist ja schon bei diesem kleinen Red Bull Borans Groralp Denkkriterium in Bruckmühl gefahren. Und jetzt hat man es natürlich endlich mal verstanden in diesem Team, dass man seine deutschen Leute auch in Deutschland ordentlich präsentiert. Und da war es für ihn eigentlich echt gut, dass man ihn da fahren lassen.
Sebastian, die Deutschland-Tour findet gleichzeitig mit der Vuelta statt. Wir haben glaube ich, schon drüber gesprochen, aber trotzdem nochmal, ist irgendwie kein gutes Zeichen für den deutschen Radsport, wenn das Aushängeschild, also zumindest von der Veranstaltung her, im Schatten einer, wenn es auch nur die drittgrößte Grand Tour ist.
Was ist da genau die Frage?
Die Frage ist einfach, warum ist das so? Und wenn vor allen Dingen, wenn dann gute Leute wie Lipowitz und eben Wout van Aert mitfahren, müsste man sich eigentlich denken, hoppla, da stimmt ja was mit der Terminplanung nicht.
Ja, die Vuelta hat ja diesen Termin schon übertrieben gesagt, seit Jahrhunderten. Und die Deutschlandtour war ja lange Zeit...
Die waren doch immer, oder? Also, so ein bisschen vom Termin her.
Ja, klar, bis sie dann wieder zurück, wie bei den Tennisturnieren auch, bis sie dann wieder zurückflippen auf den ersten möglichen Termin. Die Deutschlandtour ist ja erst vor ein paar Jahren wieder dazugekommen. Da musste man halt eine Lücke finden. Einige hatten ja damals auch davon geträumt, da eine Grand Tour draus zu machen, also eine vierte, dreiwöchige Rundfahrt. Das ist ja eigentlich völlig unmöglich, gerade in diesem Terminkalender. Ja, und letztendlich, natürlich ist der Termin nicht glücklich und es ist der einzige, der jetzt geblieben ist. Und dann sind die halt auf diesen Termin gegangen und... ja, das ist nicht mal eine World Tour, nicht mal ein World Tour Rennen, das muss man glaube ich auch sehen. Also die, wenn man die Grand Tour als die erste Liga und die World Tour Rennen als die zweite Liga bezeichnen, also die übrigen World Tour Rennen als die zweite Liga bezeichnen möchte, dann ist das hier dritte Liga, die Deutschland Tour, so bitter das klingt. Und dafür war das Starterfeld schon sehr, sehr gut und wie es Leuchte sagt, es ist richtig, dass natürlich dann der beste Deutsche, der also für das überragende Radsportresultat aus deutscher Sicht der letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen, gesorgt hat, dass der dann natürlich auch die Deutschlandtour fährt, klar.
Warum hat man da Wout van Aert eingekauft? Hat man ihn mit Geld gezwungen, dass er nach Deutschland kommt oder war ihm einfach Fahrt?
Ja, ich glaube, dass man, dass da beides so ein bisschen eine Rolle spielt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Absprache bei Wismar Liesebike ist, ob er keinen Bock auf die Vuelta hatte, weil das natürlich ein anstrengendes Programm ist. Du kommst aus der Tour, ja, machst Pause, sollst dann die Vuelta fahren. Das gibt welche, die das machen, die auch beides schon hintereinander erfolgreich auch gefahren sind. Aber im Normalfall machst du das nicht. Emanuel Buchmann, um bei einem Deutschen zu bleiben, der macht das. Da ist die Tour gefahren, der fährt jetzt die Vuelta. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht so das ideale Konzept und da wird er jetzt so langsam wieder einsteigen, wie Florian Lipowitz übrigens auch. Und da haben sie gesagt, hier gutes Programm, nicht so weit weg von zu Hause, Familie kann kommen, Freunde können kommen. Der erste Teil der Deutschlandtour war da in Nordrhein-Westfalen, gar nicht weit weg von der belgischen Grenze und da ist man schnell drüben und hat sich das angeguckt und ja, deswegen glaube ich schon, dass das für den oder hätte es für ihn schlechtere Comebacks nach einer Pause, nach einer Urlaubspause gegeben als die Deutschlandtour.
Ja, wir haben noch in Erinnerung, wie er den Champs-Élysées rauffährt, wie er gemeinsam mit dem Teamkollegen Tadej Pogacar fertig gemacht hat. Ja, genau. Fertig gemacht hat, man kann sich ja noch sagen, ja. So, aber dann also Leuchte zur Vuelta. Es gab vor ein paar Jahren, vielleicht war es auch nur ein Gedankenspiel der TV-Kommentatoren, weil es ihnen langweilig war. Aber so ein bisschen die Idee, okay, die Tour de France, der Termin der Tour de France, der ist unverrückbar. Aber wie wäre es denn, wenn man den Giro und die Vuelta immer tauschen würde? Einmal Vuelta, also vor der Tour und den Giro im Herbst und dann wieder umgekehrt. Ist natürlich, also die Giro-Leute werden sagen, seid ihr bekloppt? Aber gibt's irgendeinen Weg, wie man die Vuelta aus dieser einzementierten dritten Position irgendwie rauskriegen könnte?
Ich sehe es im Moment nicht so, weil ja auch der spanische Radsport auch schon mal in einem besseren Zustand war. Wir haben eigentlich mit Movistar im Moment nur ein Top-Team, was aber auch noch nicht wirklich einen Top-Fahrer hat. Derzeit, glaube ich, ist an diesem Status nichts zu machen. Es ist eine schöne Rundfahrt, obwohl das zumindest das Zentrum der Iberischen Halbinsel um diese Jahreszeit einigermaßen verbrannt aussieht. Das ist halt immer eine ziemlich braune und dürre Angelegenheit. Ich sehe da jetzt auch im Moment keinen großen Anlass, irgendwie zu tauschen. Das ist natürlich anders als beim Slam-Turnier im Tennis, was dann mit Qualifikationen dann vielleicht 3 Wochen dauert, ist dann so eine Rundfahrt doch schon von epischer Länge, ne? Von daher sind die Termine, gerade weil der europäische Sommer ja auch kurz ist und man eben halt wirklich nur die Zeit von Mitte, Ende Mai, wo auch schon in Italien Schnee noch liegen kann auf den hohen Bergen, bis Ende August, Mitte September relativ kurz ist. Von daher sehe ich da wenig Hoffnung, dass man das irgendwie ändern kann und auch wenig Hoffnung, dass eine Deutschlandtour auch in absehbarer Zeit länger wird, was die auch erstmal nicht werden muss. Also die hat ja als einwöchiges Konstrukt vor ein paar Jahren noch nicht wirklich funktioniert und ich glaube, wenn man da träumt, dass die mal auf den Status einer Tour de France, also Giro einer Vuelta wird, da fehlen eigentlich aber auch die neuralgischen Berge. Also ich glaube, wenn man aus der Deutschlandtour irgendwann mal wieder eine Wochenrundfahrt bekommt, dann ist es schon wieder okay.
Ein bisschen in den Radsport rein schnüffel, dann sieht man, dass das so natürlich völlig unmöglich ist, da so eine Tour, ähnlich wie sie in den 20er oder 30er Jahren war, da war das ja eine Deutschlandtour mit, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Kilometern, das natürlich heutzutage dem Kalender nicht mehr möglich und ich weiß noch, in der vorletzten oder in der letzten Phase der Deutschlandtour, bevor sie das letzte Mal unterbrochen wurde, da sind ja auch ziemlich oft über Österreich dann gefahren, du wirst dich erinnern, die Zugspitze sind sie in Deutschland hochgefahren, damit sie eben
so von
Leuchte gerade, ja genau, wie von Leuchte gerade angesprochen, damit man eben ein paar Berge drin hat und so. Das ist natürlich gar nicht machbar, da jetzt eine 10-Tages- oder eine 2-Wochen-Rundfahrt zu machen. Und deswegen, ich glaube auch, das Maximale, wenn es das überhaupt geben sollte, wäre eine Woche. Aber lass die erstmal auf 5 Tage irgendwann kommen. Oder 5 Tage sind es, glaube ich, jetzt schon, mal auf 6 Tage kommen, dass sie sich um einen Tag steigern irgendwann mal. Das ist, glaube ich, das Maximale für die Deutschlandtour.
Wie läuft's, Leuchte, bei der Vuelta für unseren gemeinsamen Freund Jonas Vingegaard?
Gut. Also heute war ja das Teamzeitfahren. Ich bin jetzt, also ich sag mal so, ich bin kein großer Freund des Teamzeitfahrens. Das ist halt eine Veranstaltung, die relativ mühsam ist, wo man auch, also Radsport ist und bleibt eine Einzelsportart, auch wenn man in den Bergen natürlich auf Helfer angewiesen ist, aber dieses Teamzeitfahren ist eine schwierige Angelegenheit, aber das hat wissen wir heute ganz gut hinbekommen. Haben sie zwar ein bisschen Zeit auf UAE verloren, aber Vingegaard ist zurück im roten Trikot. David Gaudu, der ist heute dann oder bis gestern viel mehr hatte, hat es wieder verloren. Und ich glaube, da ist mit Ausnahme der UAE-Jungs Almeida oder Ayuso in den hohen Bergen, die jetzt kommen. Also heute Donnerstag geht es jetzt schon in Andorra zur Sache. Ich glaube, da ist keiner, der auch nur so ansatzweise an Vingegaard herankommen kann. Also er wird, wenn mich da jetzt nichts großartig überraschen wird, wird er diese Vuelta relativ deutlich gewinnen.
Sebastian, apropos Teamzeitfahren. Ja, es gab heute einen Vorfall. Don't mix sports with politics. Oder doch, vielleicht ist jeder Sport politisch, aber da ist halt was vorgefallen.
Ja, die gab es eine Gruppe von Palästinenserfreunden, die da Israel Premier Tech, das israelische Team, auf dem Weg da gestoppt haben. Die mussten abbremsen. Zum Glück nichts passiert. Also da reden wir jetzt ja erstmal weniger von Politik, da reden wir von Menschen, denen es auch das Leben kosten kann, wenn da auf einmal ein paar Irre auf die Straße rennen und damit voller Wucht dann in eine Mannschaft von 8 Fahrern, die mit keine Ahnung an wie viel man an der Stelle gefahren ist, aber wenn das jetzt ein Punkt ist, wo man dann mit 70, 80 km/h da langfährt und dann kommen auf aus heiterem Himmel irgendwelche Leute auf die Straße gesprungen oder sitzen da, das ist natürlich dann alles andere als lustig und das hat ja auch der Teamchef beziehungsweise der sportliche Leiter heute gesagt, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass tatsächlich alle gesund davongekommen sind. Sie mussten abbremsen. Sie haben das gesehen und rechtzeitig gesehen zum Glück. Aber das muss ja nicht immer so sein. Ne? Also insofern ist das eine völlig irre Aktion gewesen heute. Und ja, die sportlichen Folgen natürlich fürs Team. Da haben natürlich alle dann Zeit verloren, klar. Und ja, Israel hatten wir auch schon bei der Tour de France das Thema. Ne? Also schon seit letztem Jahr übrigens prangt ja der Name Israel nicht mehr am Bus. Jetzt bei der Tour de France haben wir gesehen, da waren immer zwei mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten auch, die an diesem Bus standen. Das war bei den anderen Bussen nicht so. Also insofern auch war eine Auflage der Regierung, der französischen Regierung, war eine Auflage auch von den Veranstaltern der Tour de France. Also hatte mit dem Team gar nichts zu tun, sondern das war eine Auflage von oben und die wurde umgesetzt. Und zum Glück ist es daher auch friedlich geblieben und hilf mir Leuchte, ich glaube, es war dieses Jahr auch gar kein israelischer Fahrer am Start gewesen. Ne? Also da war gar keiner dabei.
Jetzt bei der Tour oder bei der Vuelta?
Bei der Tour de France.
Da war keiner dabei, nein.
Da war keiner dabei. Ich habe dann, wie gesagt, ein deutscher Fahrer war dabei mit Pascal Ackermann. Und ja, die registrieren das natürlich, was da los ist. Ne? Das ist natürlich für die jetzt auch nicht ganz so einfach. Und das wird natürlich nach so einem Vorfall für die 8 Mann, die da jetzt für Israel Premier Tech bei der Vuelta fahren, die werden sich heute Abend auch nochmal das ein oder andere Mal drüber unterhalten haben.
Tja, also das mit dem Protest, gerne protestieren, aber da finde ich halt, dann macht es so wie beim Skirennen in Österreich, war es in Lech, aber nicht in Lech, jedenfalls bei diesem Slalom, wenn dann Farbe auf die Piste geworfen wird, das ist vielleicht schlecht für den Skibelag im Zielbereich, aber das ist dann wurscht, aber ich glaube, da sind wir mal einer Meinung, Sebastian. Wenn es dann gefährlich wird für die Fahrer, ja, die ja nichts dafür können, was heißt dafür können, die für dieses Team fahren, dann wird's ein kleines bisschen hart, dann ist einfach scheiße. Leuchte, ganz schnell noch. Bitte.
Ja, es ist ja nicht nur gefährlich für die Fahrer, ne? Also ich glaube, diese Leute, die da protestieren, ich will jetzt das überhaupt nicht, also ich bin da bei Sebastian, ich will das überhaupt nicht politisch bewerten, weil es ist ein ganz anderer Podcast und das ist dann ein Fass ohne Boden. Ich muss es jetzt einfach mal aus sportlicher Sicht betrachten. Und in dieser Situation heute, das ist ein Zeitfahren, das war gerade Strecke, in der Regel haben dann die Fahrer den Blick nach unten und maximal aus dem Augenwinkel nach vorne. Das heißt, im schlimmsten Fall fährt ein Zeitfahrer auf dieser Strecke zu diesem Zeitpunkt 55 km/h und dann auf einen stehenden Passanten zu prallen, das ist nicht gut für den stehenden Passanten, von dem Radprofi mal abgesehen. Also da muss man sich wirklich was überlegen, denn das Problem am Radsport ist, so faszinierend er ist, es gibt keine andere Sportart, wo Top-Sportler nah am Zuschauer und so exponiert sind. Es ist auch immer ein Wunder, dass nicht irgendwelche Eiferer bei Bergetappen der Tour de France Fahrer angreifen. Es gab mal die Urinbeutel gegen Chris Froome, aber da ist man halt nah dran und während man, wir erinnern uns an Günther Paasche, der konnte trotz Bodyguards auf dem Platz oder an den Platz, aber normalerweise sind Sportler durch Bodyguards und Security so abgeschirmt, aber das ist im Radsport ist es nicht möglich und wird nie möglich sein und das ist halt immer eine offene Flanke, die diese Sportart hat und da muss man sich, glaube ich, auch wenn man das nicht ganz verhindern kann, was heute passiert ist, überlegen, wie man es sicherer bekommt.
Word. Pause. In der Big Show 724. Danke, Leuchte. Danke, Sebastian.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Ja, doch ein bisschen was liegen geblieben, erstaunlicherweise. Sitze hier im sogenannten Media Garden, wo wir auch den folgenden Tennisteil aufgenommen haben, beziehungsweise den Fußballteil mit Tim Brockmeier und mit Heiko. Und fangen wir vielleicht mal mit Golf an. Ich hause ja gerade bei meinem lieben Freund Ross in auf Long Island vielmehr. Und Ross ist ein ganz großer Golffreund. Und natürlich die Tour Championship, das wäre ein Thema gewesen, das mit Gregor Biernatz zu erörtern gewesen wäre. Tommy Fleetwood gewinnt erstmals ein PGA-Turnier. Es muss in den USA gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Hätte ich natürlich nachforschen müssen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tommy Fleetwood nicht wenigstens auf der European Tour mal gewonnen hat. Naja, anyway, das wäre es gewesen. Aber natürlich fast noch wichtiger ist ja der Ryder Cup. Da haben die Amerikaner jetzt das Team bekannt gegeben. Und das Spannende ist ja, dass dieser Ryder Cup wahrscheinlich mit dem Auto ungefähr eine Dreiviertelstunde von meinem Kumpel Ross entfernt stattfindet, nämlich auf dem Black Course in Bethpage, Long Island. Und das werde ich versuchen, nächste Woche aufzugreifen. Weil das Erstaunliche ist ja, dass ich doch echt viele Leute kenne, die für Rom Karten bekommen haben, für den Ryder Cup. Und Ross ist schon gut vernetzt und er hätte auch 3,50 € auf den Tisch gelegt. Aber erstaunlicherweise hat er für diesen Ryder Cup keine Tickets bekommen. Also keine Ahnung, vielleicht sind da auch weniger Zuschauer. Ich habe diesen Black Course in Erinnerung, als Tiger Woods da Anfang der 2000er, muss es gewesen sein, gespielt hat. Dünkt mich sehr eng. In Rom war das ja alles riesig, aber schon spannend. Naja, also Golf ist liegen geblieben. Auch liegen geblieben ist der Handball-Supercup. Wir haben ja letzte Woche mit Götze nur ganz kurz darauf hingewiesen. Götze war nicht beruflich, sondern rein Interesse halber. Also irgendwie so halbberuflich am Start im SAP Garden. Die Füchse Berlin haben gewonnen. Aber Götze war jetzt auch mit dem Kommentar bei den US Open beschäftigt. Das heißt, ja, wäre ohnehin, also mit Götze kann man immer plaudern, aber das verschieben wir auf nächste Woche. Ja, ein Thema, das jetzt kein großes Thema ist, aber irgendwo... Es ist natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt. Ich habe Biko Botova-Mungu natürlich nicht persönlich gekannt, aber wenn Holger Gerz jemanden quasi eine Seite 3 widmet, vor vielen Jahren schon, hat Holger in der Süddeutschen Zeitung etwas über diesen Boxer geschrieben und Biko Botova-Mungu ist eben gestorben jetzt vor wenigen Tagen. Erinnert einen natürlich an eine Zeit, ich habe gerade heute zu Schmieder gesagt, irgendwie war früher vielleicht nicht alles besser, aber es war anders und wir haben es vielleicht als besser empfunden oder anders empfunden, weil das war halt jene Zeit, wo wir exklusiv in Österreich angewiesen waren auf den ORF und damit in Sachen Boxen auf Dr. Siege Bergmann. Und Dr. Siege Bergmann, also ORF hat uns ja gelehrt, es gibt nur Gute. Das war bei den Sportlern vielleicht tatsächlich, war natürlich auch nicht so, aber bei den Sportlern war es relativ wurscht, dass man jemanden wie Juan Antonio Samaranch über Jahre hofiert hat in Österreich, ja, weil er halt Präsident des IOC war. Ja, das ist auch eine Unart in Österreich. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, dass jemand, wenn er ein Amt bekleidet, einen Titel innehat, dass er automatisch hofiert wird. Naja, okay. Biko Botova-Mungu wurde im Grunde genommen nicht hofiert, hat aber für Österreich bei Olympia geboxt. Und es war dann doch eine schöne Zeit irgendwie. Ja, da ist groß geworden. Im ORF hat man viele Sportarten gezeigt. Bei Olympia sowieso alles. Ja, Glory Days oder auch nicht, aber Biko ist nicht mehr unter uns. Und Glory Days aber auch nicht. Ich bin natürlich nicht froh, dass der ehemals glorreiche ASK Voitsberg im ÖFB-Pokal ausgeschieden ist. Aber was hätte ich mir wieder von Thomas Wagner anhören müssen, wenn Voigtsburg jetzt gegen die Admira Wacker Mödling gewonnen hätte. Es ist ein 1-4 geworden. Die Admira hat 2-0 geführt, dann hat Voigtsburg das 1-2 geschossen, aber unmittelbar danach das 1-3 bekommen. Endstand 1-4. Voigtsburg also nicht mehr im ÖFB-Pokal vertreten und der Weg aus New York wäre ein weiter gewesen. So, apropos New York, kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
Ich habe eine herrliche Runde hier. Zu meiner Linken sitzt Jan de Witt, mir gegenüber sitzt Paul Häuser, der aufspringen wird, wenn Novak Djokovic um die Ecke kommt. Und zu meiner Rechten der deutsche Davis Cup Kapitän, Michael Kohlmann, der mir geraten hat in Paris. Michael, hast du zu mir gesagt, ich habe Jakob Mensik gelobt und du hast zu mir gesagt, beruhig dich erstmal, Joao Fonseca hat größeres Potenzial. Nach dem, was ich heute gesehen habe gegen Thomas Machac, ich bin bereit, von Fonseca Bandwagon wieder abzuspringen. Rätst du mir davon ab oder was soll ich machen mit Joao Fonseca?
Der ist ja immer noch jung, ne? Und der braucht noch ein bisschen. Aber das ist mit Sicherheit einer der Spieler, die, wo man eine gewisse Fantasie immer noch mitbringt. Und was da in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr dann passiert, das muss man abwarten. Aber ich wäre immer noch eher auf dem Fonseca-Bandwagon als auf dem Mensik-Bandwagon. Also, aber das ist mein persönlicher Pick.
Kann man auch auf zwei Bandwagons sein? Oder muss man sich entscheiden zwischen Mensik und Fonseca?
Nee, muss man gar nicht. Also ich finde die beide geil. Und dass der heute verloren hat, ich meine, er hat gegen Makac verloren. Der ist ja jetzt auch ein potenzieller Top-20-Spieler. Das war ein gutes Match. Ich habe anderthalb Sätze geguckt. Das war gutes Tennis und Fonseca ist jetzt nicht ganz so, wie sagt man, auf dem Hype-Train obendrauf, wie es mal war. Aber Finn Kohler hat recht, der ist jung und den würde ich nach wie vor auch ganz, ganz hoch raten. Ich finde, man muss sich zwischen den beiden nicht entscheiden. Das sind zwei, die sicherlich Top 10 spielen werden in den nächsten Jahren.
Kann man aber, Paul, du noch bitte. Du bist so gut gebräunt, das ist ein so ein fescher Bursch, der Paul Häuser, ist ein Wahnsinn.
Nicht so gut gebräunt wie Joao Fonseca. Ja, den... Ich habe den irgendwie noch ein bisschen lieber als Mensik, so von der ganzen Ausstrahlung, von der Energy, die da rüberkommt. Also das ist einfach so Spektakel, wenn du hier dann auch siehst, die ganzen Brasi-Fans, mittlerweile überall, egal wo.
Mensik hackt so brutal drauf. Also wir haben ja jetzt eigentlich normalerweise Jack Draper morgen, der jetzt nicht spielen wird, weil er verletzt ist. Aber ich habe mir richtig reingezogen, wie die beiden in Miami gespielt haben, 7-6, 7-6. Und ich fand das beeindruckend zu sehen, wie der selbst durch so einen extrem stabilen Spieler wie Jack Draper durchschlagen kann mit seinem Buff. Der hackt da drauf auf die Kugel. Das war geil zu sehen. Und ich finde, der Mensik hat auch noch dieses Besondere, der ist so richtig bekloppt, was Trainieren angeht. Und ich glaube, dass man da aufpassen muss, dass man ihn nicht zu viel machen lässt. Aber der hat dieses Extra, dass der unbedingt durch die Wand gehen will. Da finde ich den auch beeindruckend stark.
Was man draußen nicht sehen kann, in der Runde wird genickt. Aber Michael, wenn man die beiden Jungs jetzt anschaut, die ja herausragend talentiert sind, vom Seca vielleicht noch ein bisschen mehr, muss man da nicht auch in Relation setzen, wie schwierig es ist, auch für die deutschen jungen Spieler, wirklich relativ schnell. Sascha war natürlich eine Ausnahme, weil der extrem gut war. Aber ist das nicht auch dann, solche Leute wachsen nicht auf den Bäumen. Und deshalb finde ich, es ist manchmal ein bisschen unfair zu sagen, naja, da kommt ja nichts aus Deutschland.
Naja, kommt ja nichts aus Deutschland. Also wenn man das jetzt aktuell sagt, würde ich sagen, erstmal, dann hat man vielleicht die letzten Monate nicht so
ich
verfolgt.
Genau, ne? Aufgepasst, ja.
Aber generell, glaube ich, sind die zwei halt schnell durch diese Challenger-Ebene durchgelaufen, teilweise auf den großen Turnieren auch gute Ergebnisse gemacht. Und ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, was ich bei unseren Jungs so sehe. Justin Engel hat zum Beispiel auch auf den großen Turnieren, finde ich, jetzt schon den einen oder anderen großen Erfolg auch gefeiert. Also hat in Hamburg gewonnen, in Stuttgart 2 Runden gewonnen. Also hat sich da schon seine Match-Siege geholt. Aber ich glaube, dass der normale Weg es ist, sich über die Challenger die Siege zu holen, das Selbstvertrauen zu holen und sich da durchzuspielen. So, ne? Dass man das nur über die Tour, über die große Tour schafft. Also würde ich sagen, ist in den... Also das sind wirklich Einzelfälle. Und der normale Weg ist über die Challenger. Und ich glaube, dass unsere Jungs da gerade auf einem ganz normalen Entwicklungsgrad sind und sich da die Siege einfahren müssen. Jetzt hat Justin gerade auf Mallorca wieder beim Challenger erste Runde gewonnen. Und ich glaube, dass das so peu à peu kommen wird. Und ob man sie jetzt mit Fonseca und Mensik vergleichen muss, weiß ich nicht. Also will ich auch gar nicht. Sondern ich glaube, dass sowohl Justin als auch Diego und auch Nils McDonald, der jetzt viel weniger Herrenturniere bisher gespielt hat, dass die alle auf einem guten Weg sind. Und ich glaube, dass wir die in ein, zwei Jahren dann über die auch hier sprechen werden. Und vielleicht sind wir dann auch auf irgendeinem Fan-Hype dabei.
Wie macht man das als Trainer? Gibt man da Ziele voraus? Sag mal, du bist jetzt 18, von Seck ist auch 18 oder blendet man das völlig aus?
Naja, also der Vergleich und sich daran zu orientieren ist Unsinn. So ganz grundsätzlich ist das Unsinn, weil jeder muss seine eigene Karriere machen und nicht gucken, was irgendjemand anders macht. Und Fonseca ist beeindruckend gut, gar keine Frage. Der hat beeindruckende Ressourcen zur Verfügung. Wenn man sich anguckt, die holen jetzt Franco Davin mal eben noch dazu in ein bestehendes Team, was aus 4 Leuten schon besteht. Mal gucken, was er alles an Wildcard so schon gekriegt hat im Laufe der letzten 12 Monate. Da ist sehr viel Potenzial in alle Richtungen und sich damit zu vergleichen ist Unsinn. Jeder muss nur auf sich selber gucken und ich bin da ganz bei Kohle. Mit der Einschränkung vielleicht, dass ich Justin den Schritt wirklich schneller machen sehe als die anderen 3, 4, die wir da haben. Aber mehr, weil ich sein Spiel mächtiger finde und weil ich glaube, dass er auf dem Tour-Level schneller durchschlagen kann. Und das ist nur ein Kann, weil auch ein Fonseca oder auch ein Mensik musste zeigen, dass sie da wirklich dann die Leute umhauen können. Und bei Justin sehe ich da nur einen Schritt, der noch fehlt. Bei den anderen ist es so, dass Kohle wahrscheinlich recht hat, die müssten einen etwas längeren Weg nehmen. Und da ist nichts Falsches dran. Also da am Schluss zählt, dass sie irgendwann hier ankommen und dass sie das Niveau haben. Wir haben eben über Collignon gesprochen. Der hat genau diesen Weg genommen. Der hat sich auf Futures, auf Challengern durchgesetzt. Der hat irgendwann genug Qualität gehabt, dass er das Ranking hat, dass er hier spielt. Und jetzt sieht man, okay, der hat doch das Spiel, dass er hier gegen Leute gewinnen kann. Und das wird sich irgendwann durchsetzen. Und ob das dann 2 Jahre oder 4 Jahre dauert oder bei Fonseca in einem Jahr schon erledigt ist, spielt am Schluss keine große Rolle.
Okay. Es ist noch nicht so viel passiert, Paul, aber das Thema, das die meisten ja aufgeregt hat, Greg Ellsworth, Daniil Medvedev. Ich glaube, da müssen wir schon ein Wort darüber verlieren. Ich bin vor dem Fernseher gesessen.
Interessiert mich auch gleich, was die zwei Kollegen dazu sagen.
Also ich sage nur so viel. Als Ellsworth gesagt hat, er gibt ja nur einen ersten Aufschlag, habe ich gedacht, okay, ich habe nichts anderes erwartet. Ich möchte nur was zum Schiedsrichter sagen. Ja. Vielleicht, dass der Rest zum Rest was sagt.
Ich würde gerne noch ergänzen. Ja, also mir ging es genauso wie dir. Und dann habe ich aber trotzdem noch mal auch nachgefragt bei befreundeten Schiedsrichtern, DTB-Schiedsrichtern.
Was befreundete Schiedsrichter?
Ja. Also man lernt ja ein paar kennen. Also DTB-Schiedsrichter, Namen darf ich jetzt hier nicht nennen, weil halten sich ja immer mit Kollegenkritik da extrem zurück. Aber die haben dann auch im Freundeskreis bei ihnen gesprochen und gesagt, für sie wäre die richtige Entscheidung in der Situation tatsächlich zweiter Aufschlag gewesen, weil es geht bei der Regelauslegung streng genommen, geht es darum, wird der Spieler gestört in der Aufschlagbewegung. Ist er schon in der Service Motion oder nicht? Das war Bonsi noch nicht. Mein Gerechtigkeitsempfinden ist so, okay, der ist natürlich extrem gestört, kommt ein Fotograf rein. Es waren jetzt 10 Sekunden. Gleichzeitig sage ich aber auch, da wird Medvedev dann brutal bestraft. Also es verliert immer einer extrem. Einer verliert. Und es ist bei diesem Matchball anscheinend Ermessensspielraum am Ende. So, man kann beides geben, aber für die meisten Schiedsrichter wäre die richtige Entscheidung zweiter Aufschlag gewesen und deswegen ist ja Medvedev dann auch so steil gegangen.
So, Michael?
Also da, wenn der Paul solche Leute hier in der Hinterhand hat, die sowas sagen, du generell, glaube ich, hättest du ja beides sagen können, also glaube ich auch, ist dann die Aktion dann von Medvedev, so wie er dann austickt, glaube ich, das passt einfach nicht. Das ist eine Sache, das ist ein absolutes No-Go. Aber
auch vielleicht sogar eine Disqualifikation dann?
Weil er schon, also es ist genauso an der Grenze, dass es nicht eine ganz üble Beleidigung ist, so gegenüber dem Schiedsrichter. Aber also irgendwann mal muss man, finde ich, auch mal so einen Flock reinhauen.
Also für mich ist das ganz klar erster Aufschlag. sorry, der Fotograf hat da nichts zu suchen, der Spieler wird komplett gestört. Für mich ist es ganz klar. Ich bin kein Regelexperte, für mich ist das ganz klar erster Aufschlag. Wenn ein Regelexperte was anderes sagt, lasse ich mich da belehren, aber so von meinem Verständnis vom Tennis, wenn ich da wäre, ich würde sogar fast von meinem Spieler erwarten, dass er sagt, komm, mach mal ersten Aufschlag hier. Das ist ein komplettes Stören des Matches da. Ich habe eine Situation gehabt vor 2 Wochen beim Challenger, da ist der Call vom Automatic Line Calling off gewesen. Und da gab es natürlich auch ersten Aufschlag. Weil, finde ich, ist normal. Weil das ist was, das unterbricht den Rhythmus des Spiels und der Aufschläger kann dann, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden warten, dann kommt irgendwann das grüne Licht, das funktioniert wieder. Ja, also sorry. Wenn die Seite beim Return-Spieler reißt dann da, wenn der den ersten Aufschlag ins Ausspiel, gibt's auch einen ersten Aufschlag. Da rennt er auch dahin, das sind auch nicht mehr als 10 Sekunden. Also mein Gefühl sagt, es ist ein erster Aufschlag. Zu der Frage Disqualifikation oder nicht, habe ich eine weniger klare Meinung. Das, finde ich, ist was echt andere Leute entscheiden müssen, ob das drüber ist oder nicht. Und die müssen das in Relation setzen zu dem, was sonst so passiert. Daniels Reaktion war sicherlich weit, weit drüber zu dem, was da passiert ist und hat viel mit dem zu tun, wie der Spielstand vorher war und wie seine Saison verläuft. Der ist einfach mega gefrustet, weil er total kacke spielt und das gar nicht hinkriegt. Und dann passiert irgendwie sowas und dann verliert er halt die Nerven und irgendwie war es schon okay, dass der Bonzi am Schluss gewonnen hat. So, das Drama war cool, aber mein Gefühl war, der hat es echt verdient, weil er 3 Sätze lang der wirklich bessere Spieler war.
Und dann im 5. Satz muss man auch sagen, Michael, er war 2-mal mit Breakhänden. Bei 3-3 hat Medvedev 5 Breakbälle, kann keinen nutzen. Und dann sitzt er dort. Und ich habe vor der Saison gesagt, meine bold prediction ist, dass Daniil Medvedev nach diesem Jahr keine Lust mehr auf Tennis hat. Er ist wirklich dort gesessen. A broken man, sage ich. Und ich wissen es die anderen Spieler zu 100%, wie sie gegen Medvedev spielen müssen. Gegen Norrie in Roland Garros war es ja auch so. Da hat er den 5. Satz, war er eigentlich auch immer so ein bisschen vorne und hat es dann nicht über die Ziellinie gebracht. Was ist es mit Medvedev? Der ist so ein schlauer Kerl und dann flippt er komplett aus.
Also ich fand, dass Medvedev sich früher absolut mit seiner Geduld durchgesetzt hat. Also das war seine größte Stärke und ich glaube, dass er die so ein bisschen verloren hat in manchen Situationen und manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr machen will, weil er meint, er ist ein guter Spieler, also ist er ja auch, aber an gute Spieler müssten aktiver die Punkte bestimmen. Ich fand ihn früher halt extrem schwierig zu spielen, weil du eigentlich nie wusstest, was du von ihm kriegst und er aber extrem geduldig auf seine Chance gewartet hat. Und heutzutage, finde ich, macht er hin und wieder ein paar blöde Entscheidungen, serviert in manchen Situationen nicht mehr so gut, wie er es gemacht hat. Und das sind dann halt die paar Prozent, die dann es ausmachen, dass du dann auf einmal ein paar mehr Matches verlierst. Und so wie Jans ja auch gesagt hat, ich glaube, bei ihm spielt jetzt der gesamte Saisonverlauf auch ein bisschen mit. Hat viel weniger Matches gewonnen, viel weniger Punkte gemacht, steht mittlerweile nicht mehr da, wo er stand und so. Und das macht dich dann auch ein bisschen unruhiger in manchen Situationen und lässt dich dann auch ein paar mehr Fehler machen.
Diesmal ist Shisawara nicht rausgegangen. Es ist schon öfter mal vorgekommen. Ist das bei euch schon mal vorgekommen, dass dich ein Spieler so aufgeführt hat? Ich meine mich zu erinnern, Andrei Rublev wurde mal von der Akademie weggeschickt, weil er einen Schläger rausgeworfen hat aus dem Platz. Aber ansonsten, was soll der Trainer da machen? Ich meine, ich glaube, der Frau war es peinlich. Der armen Mrs. Medvedev war es peinlich, so wie sich Daniel aufgeführt hat. Was soll man da machen da draus?
Das muss jeder in der Situation entscheiden. Also ich bin auch schon gegangen. Bei mir ist es aber meistens auch so, dass es dann vorbei ist. Okay. So, Jill, der steht ja auf dann und dann vertragen die sich nachher wieder. Das müssen die entscheiden, wie sie es handeln wollen. So, wenn es mir zu viel ist, ich packe meine Sachen und gehe dann. Dann ist auch, das ist gut. Dann soll er mal sehen, wie er damit irgendwie klarkommt. Gibt's keinen richtig oder falsch, sondern nur so wie es die beiden Betroffenen dann handeln. Und die werden ihren Deal haben, wie sie es machen. Das weiß ich nicht, wie das ist. Zu dem, was Kohle gesagt hat, habe ich noch. Ich glaube, dass Daniel in der Zwickmühle steckt und steckte, dass er das, was Kohle sehr präzise beschreibt, wie er Nummer 1 der Welt geworden ist und wie er extrem unangenehm zu spielen war als Gegner, selber realisiert hat, dass das nicht mehr reichen wird, um einen Slam zu gewinnen und auch nicht mehr reichen wird, um Nummer 1 zu spielen, weil das Level, was die beiden Jungs vorne spielen, einfach so gut ist und der Sinner ihm so auf die Fresse gegeben hat, dass er irgendwann gedacht hat, okay, Nummer 3 der Welt kann ich so sein, aber was Großes gewinnen tue ich nicht mehr, also muss ich anfangen, was anders zu machen. Und diesen Versuch, was anders zu machen, den sehe ich, aber ich sehe ihn nicht mit einer tiefen Überzeugung, sondern ich sehe einen Versuch, der kommt aus, der Verstand sagt ihm, du musst das tun, weil sonst wirst du nichts Großes mehr gewinnen. Aber sein Tennisgefühl sagt, eigentlich würde ich aber lieber noch einen Schritt zurückgehen und jetzt nicht auf den Ball draufgehen und das spielen, was ich vorher gemacht habe, mit dem er dann ja auch vor einem Jahr noch gefühlt alle anderen geschlagen hat und gut im Griff gehabt hat. So, und dieses, was da irgendwie dazwischen liegt, das hat er verloren dieses Jahr. Und momentan ist der los. Also das ist ja ganz offensichtlich. Der ist dann da gefrustet und merkt, ich kriege die eine Scheiße nicht hin und das andere kriege ich aber auch nicht mehr hin. Und jetzt ist er irgendwie verloren da. Dann ist für ihn bestimmt eine ziemlich taffe Situation.
Bevor wir noch ein Wort zum Fußball, für mich das Bild bis jetzt dieser Woche war kein schönes Bild. Das war ein Bild von Novak Djokovic in seinem ersten Spiel gegen Lerner Thiem, wo er den Physio kommen hat lassen und wo man den großen Zeh des rechten Fußes gesehen hat von Djokovic. Und das hat ausgeschaut, als ob dieser Zeh mit einem Messer halbiert wäre. So eine massive Blase. Wie common ist das, dass die Spieler sich den ganzen Fuß, und dann sagt der serbische Kollege, naja, der soll nicht herumjammern, hier der Journalist, so schlimm ist es nicht. Es hat furchtbar ausgeschaut, ja. Aber wie common ist es? Ich muss da sofort an Gojovcic denken damals, als er in Frankreich Davis Cup gespielt hat. Aber haben die meisten Spitzenspieler jetzt alles zugetebt am Fuß? Oder ist es vielleicht gerade bei Djokovic so, weil der in letzter Zeit vielleicht nicht so viel trainiert hat und jetzt zurück auf den Hartplatz gekommen ist?
Also der letzte Gedanke würde, glaube ich, ist nicht so abwegig. Also ich glaube, dass das schon passieren kann. Klar, hier jetzt sind manchmal Bedingungen auch, wo du viel schwitzt und auch gerade an den Füßen schwitzt und so. Und dann kann es schon immer mal passieren, dass du auch eine Blase kriegst. Allerdings würde ich auch sagen, dass die Haut sich schnell daran gewöhnt und du dich eigentlich auch dementsprechend vorbereitest mit deinem Physio, weil diese Jungs haben ja alle auch ein paar Leute in ihrem Team, die das auch dementsprechend vorbereiten können. Aber wenn du halt längere Zeit, sag ich jetzt mal, die Belastung nicht hast, die auch die Matchbelastung und die Extrembelastung im Training, dann kann das immer mal passieren, dass du dir eine Blase zuziehst. Aber so wie es der serbische Kollege auch gesagt hat, ist es dann auch halb so wild. Also das kriegen sie schon hin und du kannst es dann auch so präparieren, dass du dann vernünftig spielen kannst.
Böse Zunge behaupten, es war auch nicht das erste Mal, dass man gedacht hat, Novak Djokovic braucht jetzt die Notaufnahme mitten in einem Match. So. Stimmung. Hier apropos Novak Djokovic, da ist er hinter uns. So, jetzt.
Ja, wenn er zwei Tage später so vier Sätze spielen kann wie heute, also ganz so schlimm wird's dann nicht gewesen sein. Da ist dann eben auch ein bisschen Drama dabei. Und der Kollege Thien hat dann vielleicht auch ein bisschen zu viel und zu lange rüber geguckt und mal überlegt, was da so passiert. Gibt's da verschiedene Möglichkeiten, aber ich wäre da bei dem serbischen Kollegen. Man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren. Also eine Blase ist eine Blase, das tut weh, aber also die meisten Spieler überstehen das schon.
Was für eine Überleitung. Wie dramatisch ist die Situation beim SV Werder Bremen? Ich möchte Marco Friedl ansprechen. Nicht aus dem anderen Grund, aber im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob wir gesprochen haben oder was auch mit Klaus Bellstedt, der dann gesagt hat, oder mit Holger Gerz sogar von der SZ, der gesagt hat, wenn Marco Friedl da war, dann war wenigstens die Abwehr stabil. Und ich glaube, dass Frankfurt in diesem Jahr sehr, 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 sehr gut sein wird in der Bundesliga. Muss man sich Sorgen machen oder ist das halt einfach jetzt die Auswärtsniederlage, die man sich abholt in Frankfurt, war nichts anderes, womit nichts anderes zu rechnen war?
Naja, die Niederlage in Frankfurt ist völlig okay. Die sind gut und dass wir da mal einen auf den Sack kriegen, das kann immer passieren, auch in einer guten Saison. Aber Sorgen machen tun wir uns erheblich, ja, ganz klar. Und dieses Gespräch ist eine Woche zu früh, weil Transferschluss ist am 1. September, wie wir alle wissen. Und unser Kader ist an der Grenze, Bundesliga-tauglich zu sein. Also gerade mit den beiden Verletzungen, dass jetzt beide Linksverteidiger auch noch ausfallen und länger ausfallen. Ja, natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn man Bremen-Fan ist, weil der Kader ist unrund und insgesamt nicht genug Substanz. Ich glaube, dass wir mit dem Japaner einen richtig guten Spieler dazu kriegen, der den Weiser zumindest so halbwegs ersetzen kann, weil der wirklich Alarm auf der rechten Seite machen wird. Wir haben ein paar Positionen, wo wir gut sind, aber so insgesamt, ich mache mir schon Sorgen, weil wir haben einen Trainer, der es noch nicht gemacht hat. der irgendwie cool ist und der eine Idee hat, wie er spielen will und der mit den Jungs sicherlich auch gut umgehen kann. Und wir haben ein Team, wo wir sehr, sehr viele junge Spieler haben, die diese Verantwortung noch nicht getragen haben. Und das Korsett ist nicht annähernd so stabil wie die letzten 3 Jahre. Und es fehlen einfach noch 2 oder 3 wirklich gute Spieler, um die zu ersetzen, die gegangen sind und die jetzt längerfristig verletzt rausfallen. Deswegen, ja, ich mache mir Sorgen. Aber nicht, weil wir in Frankfurt verloren haben, sondern weil Stand heute der Kader immer noch eine nicht fertige Baustelle ist.
Hat man und wird man Romano Schmid mit Geld zwingen, da zu bleiben? Oder besteht die Gefahr, dass Romano jetzt bis zum 1.9. vielleicht auch noch wohin geht?
Naja, also Romano hat ja noch ein bisschen länger Vertrag. Der kann nur gehen, wenn der Verein ihn verkauft. So, und da geht's dann einfach um Geld. Und dann geht's darum, haben Sie einen Plan in der Schublade, wenn Romano geht, ihn so zu ersetzen, dass das nicht ganz gegen die Wand fährt? Das weiß ich nicht. Dafür bin ich aktuell nicht nahe genug dran. Aber wenn man wirklich so eine Summe kriegt, wie sie im Raum steht für ihn, muss Werder Bremen grundsätzlich über einen Verkauf nachdenken. Gefühl als Fan ist momentan, wir dürfen ihn auf keinen Fall verkaufen, weil dann geht in dem Teil, der noch halbwegs funktioniert, im Mittelfeld die Stabilität auch noch weg. Man darf ja nicht vergessen, mit Jens Day ist noch einer von denen, die immer gespielt haben, so verletzt, da weiß auch keiner, wann er wiederkommt. Also das sind ein bisschen viele. Wir haben 4 Stammspieler, die komplett ausfallen erstmal und da jetzt noch einen vom Gerüst verkaufen, Torwart haben wir auch noch verkauft, also 5 sogar. Ja, da wird einem schon ein bisschen Angst und Bange.
Ja, da Bremen, ja. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, aber ich glaube, das Thema aber Kohle lacht.
Ja. Ja, aber
ja, gut lachen.
Ja, ja, so nein,
ja, es sieht schon deutlich besser aus.
Der Anspruch ist ja auch ein anderer.
Bevor ich Kohle die Abschlussfrage stelle, was hat Nole dir gesagt?
Ich würde mal sagen, das Ganze hier ist ein bisschen lost in communication. Also ich habe das, die haben vergessen, mir ein Polite Decline zu geben.
Ja.
Und es ist natürlich klar, Grand Slam, wir haben jetzt hier die ersten Tage, das ist Chaos. Aber auf der Liste haben wir ihn angefragt. Wir waren jetzt schon sehr euphorisch, dass wir Djokovic bekommen. Wir haben schon gedacht, wird er jetzt wirklich zu uns kommen? Ja, im Endeffekt ist der Decline durchgerutscht. Sie haben uns einfach, waren auf der Liste noch drauf und sie haben vergessen, uns das Interview abzusagen, weil es nicht genehmigt war.
So geht's nämlich auch manchmal. Ja. Abschlussfrage für die Big Show 724 an Michael Kohlmann. Hat der Ballspielverein Borussia von 1909 in und auf St. Pauli schon die Meisterschaft verspielt mit diesem 3:3?
Also,
die Bayern werden bis Weihnachten keinen Punkt mehr abgeben.
Naja, die Bayern haben gerade mit Glück 3:2 in Wien-Wiesbaden gewonnen. Also kurz mit Glück, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich war das Spiel auf ein Tor, aber haben in der 90. Minute, glaube ich, das 3:2 geschossen. Nee, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber was mir so ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass jetzt mittlerweile auch schon Eltern vor der Kabine stehen und sich aufregen über eine Auswechslung ihres Sohnes. So, also wenn das im Fußball jetzt...
Es ist doch Lothar Matthäus beim FC Ismaning, der dort nicht mehr Coach hat.
Beim Grünwald.
Ja, Grünwald, was ist da nach Ismaning gegangen? Sowas,
genau, ja, das ist da auch schon passiert, aber in Jugendmannschaften, nicht in Profimannschaften.
Ja, das hört sich für mich nach E-Jugend an.
So, und wenn das jetzt in den Profimannschaften auch so ist, dann... glaube ich, ist das kein gutes Zeichen und auch kein gutes Zeichen vor allem für die Stimmung beim Ballspielverein Borussia Dortmund.
Herrlich. So, das war's, Big Show 724.
Euer Kader ist auch nicht rund. In Dortmund. Ich finde den Kader auch nicht rund, nicht richtig zusammenpassen.
Ja, nicht ausgewogen, da fehlt was. Ja, da fehlt was.
Also für Anspruch, ich will um die Meisterschaft mitspielen. Ne? Natürlich sind die besser als unser Kader jetzt und es passt auch ein bisschen besser, aber so richtig...
Führungsspieler... Wer ist jetzt der große Chef bei Dortmund?
Der große Chef ist?
Emre Can.
Also würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Er sitzt ja auf der Bank. Also selbst wenn er fit ist, glaube ich, spielt er nicht.
Es gibt keinen natürlichen so.
Ich würde sagen, das eigentlich wäre für mich der Netscher ein Führungsspieler. Es ist der Pascal Groß, glaube ich, weil der ist gesetzt, meines Erachtens.
Ja.
Girassi wäre einer. Weiß ich aber nicht, ob der so in der ganzen Mannschaft dann angenommen wird. Schlotterbeck ist der Einzige, der verletzt ist. Das ist der eigentlich der Leader.
Der ist
genau.
Finde ich auch, aber der fehlt.
Der fehlt halt. Genau, der fehlt dann auch noch. Ich finde den Waldemar Anton eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das ist kein Führungsspieler. Also der ist, glaube ich, keiner, der so eine Mannschaft mitreißt.
Boah.
Es bleibt spannend. Ich meine, ich habe jetzt gerade gelesen, man hat irgendeinen ausgeliehen, Anselmino, einen Verteidiger, einen Jungen. Den Diaz wollen sie holen für den Sturm. Jetzt habe ich gehört, jetzt soll Bayer eventuell noch ausgeliehen werden. Also da ist sehr viel Bewegung noch drin, was für mich irgendwie eine komische Regelung ist. Liga startet schon und man kann noch so viel wechseln. Das
ist irgendwie auch komisch. Leverkusen verkauft gerade die halbe Mannschaft, kauft relativ viele noch neu dazu. Also das, ja, ist irgendwie auch komisch.
Jetzt muss nur noch an der Weser was passieren.
Das haben wir, die Hoffnung haben wir. Ja. So, jetzt ist aber Schluss. Big Show, 7:24.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!